die letzte Zeit, da war ich in so ein Schulz-Henke-Heim. Aber das war so, man hat gesagt, das ist für schwer erziehbare Kinder. Aber in unseren Ländern werden die Deutschen richtig krass respektiert, dass sie im Thema Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ordnung ganz oben sind bei uns. Da bist du Araber. Und ich sag dir ehrlich, wenn jemand mal so einen Spruch macht mit Ausländern oder so und es ist ein Deutscher und ich bin so mäßig mit ihm cool, so mäßig, dann juckt mich das nicht. Also
ja. Moin, mein heutiger Gast in der Corner ist der Livestreamer Abu Goku. Mit ihm spreche ich über seine Kindheit in Kiel und wie er als Problemjugendlicher zu sich, zum Livestream und zu seiner Religion gefunden hat. Viel Spaß!
Tja, da sind wir nun. Wir sind hier im wunderbaren Streamingzimmer von Abu. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Du meinst, grüß schön, dich, dass ihr da seid.
Freut mich, dass du Zeit hast. Ey, sehr, sehr geil. Ich freue mich riesig auf die Folge. Wir haben sie ja schon ein bisschen abgequasselt. Jetzt sind wir endlich hier im wunderbaren Kiel.
Ja.
Du bist Kieler Jung?
Ich bin Kieler Jung, ja.
Bist du hier auch geboren, aufgewachsen, alles?
Ja, ich bin hier geboren und aufgewachsen. So andere Leute sagen so, ey, guck mal, Berliner, Bär, Wappenzeichen, ich bin Bär. Mhm. Kiel ist einfach eine Sprotte. Ich bin eine Sprotte.
Ja, so, geil.
Aber ich bin eine stolze Sprotte.
Wie war es für dich so in Kiel aufzuwachsen? Also wie war deine Schulzeit? Wie hast du die so durchlebt?
Boah, also Schulzeit war schon eine Hausnummer. Wir sind sehr, sehr oft umgezogen. Mhm. Sehr, sehr oft. Und mein Vater, Rahimo, war Mathe- und Hocharabischlehrer.
Ah, okay.
Seine Papiere wurden hier leider nicht anerkannt, aber er ist halt aus diesem Bereich und wollte immer, dass wir Schule machen. Mhm. Ey, eure Schule ist wichtig. Er ist auch immer mit zur Schule gekommen. Er war die Ansprechperson für meine Lehrer, der ist zum Elternabend gekommen. Er hat ab und zu haben uns Lehrer auch zu Hause besucht und einfach mit ihm zu quatschen, um sich auszutauschen und so. Er war ein sehr belesener Mann. Mhm. Ich glaube, auch wenn du Mathelehrer bist, dann bist du auch schlau eigentlich.
Ja, also,
ja, safe, muss. Ja. Und wir sind aber sehr, sehr, sehr oft umgezogen, weil wir waren immer viele Kinder. Ich habe 10 Geschwister.
Oh.
Genau.
Richtige Mannschaft.
Und dann, ne, kannst du dir vorstellen, mit Wohnungen, dann mal Arbeit hier, dann hat es da nicht geklappt, dann mussten wir dahin. Ich habe in jedem Stadtteil gefühlt in Kiel gewohnt. Mhm. Deswegen hatte ich sehr viele Schulwechsel. Also meine Schulzeit war eh immer schon ein bisschen so wuselig.
Ja.
Ich habe die Schule gemocht so, aber leider nicht immer so konzentriert darauf.
Ja.
Das war so meine Grundschulzeit. Später, als mein Vater dann gestorben ist, hatte ich gar keinen Bezug mehr zur Schule. Ich hatte so die Lust verloren. So. Mhm. Weil es war niemand mehr da, der wollte, dass ich die Schule mache. Und vielleicht so aus Trotzreaktionen hatte ich nicht mehr so Bock so richtig.
Wie alt warst du da?
Als er gestorben ist, war ich so 15.
Oh, okay.
Genau. Und dann hatte ich weitere viele Schulwechsel. Ich war dann auch auf weiteren, weiterführenden Schulen viel. Ja. So, ich habe dann trotzdem nicht geschafft, meinen Abschluss zu machen. Mhm. Also es ist so weit gekommen, dass ich wirklich keinen Abschluss habe, bis heute nicht.
Ja.
Nicht mein Haupt-, nicht mein Förderschulabschluss, nichts. Habe ich einfach nicht gemacht, weil ich habe die Schule immer benutzt, um Scheiße zu bauen, um, keine Ahnung. Ich war die letzte Zeit, oder irgendwann in der Mitte war das, da war ich in so ein Schulz-Henke-Heim. Das hört sich jetzt an wie ein Heim, aber das ist einfach nur bis 16 Uhr, dann kann ich nach Hause so.
Ja.
Aber das war so, man hat gesagt, das ist für schwer erziehbare Kinder.
Okay,
so,
krass.
Hat man gesagt. Das war aber die coolste Zeit, die ich hatte.
Aber warum hat man dich da einsortiert? Also was hast du gemacht?
Ja, die Lehrer haben das dazu gebracht, dass sie gesagt haben, so der will einfach nicht so. Mhm. Da muss irgendwas sein. Und dann haben die sich dafür eingesetzt, dass ich da hinkomme. Und dann war ich, das ist wie eine Privatschule. Ich hatte wirklich um 7 Uhr bis um 12 Uhr mittags hatte ich dort Schule. Das war in der Wohnung. Also das ist eine ganz normale Wohnung.
Einfach eine ganz normale Wohnung.
Ganz normale Wohnung.
Okay.
Und von 7 bis 12 Uhr. Und von 12 Uhr bis 16 Uhr hatten wir dann Gruppe.
Ja.
Dann sind wir rübergefahren in eine andere Wohnung. Das war in Mettenhof hier.
Ah, okay.
Genau, richtig. Und dann haben wir da... Ja, wir haben zusammen Mittag gegessen, wir haben dann entweder, gab es so einfach Tag, dass wir drinnen waren, jeden Freitag waren wir schwimmen, im Neumünster Schwimmbad. Mhm. Also es war wirklich wie so eine Jugendgruppe.
Quasi, ja.
Aber da waren also auch viele schlimme Kinder so. Also das war wirklich eine schwere Gruppe so mäßig. Mhm. Und es war aber eine richtig schöne Zeit, muss ich sagen. Ich habe immer noch 3-4 Fotoalben von unseren Urlauben, die wir gemacht haben. Wir waren in Berlin in Kleinstalan.
Ach, wart ihr dann auch in der Gruppe immer unterwegs?
Ja, wir waren in der Gruppe unterwegs, okay. Ja. Wir waren in einer Gruppe unterwegs. Wir waren in so, wir haben mal, das weiß ich noch, das werde ich nie vergessen, wir waren in Berlin in Kleinzerlange irgendwo, also in Brandenburg besser gesagt. Da ist so eine, wir haben uns so ein Schloss angeguckt mit einer Folterkammer und so, so.
Ach, krass, ja.
Dann hat man gesehen, wie die damals gefoltert wurden, bla, bla. Das war richtig interessant. Also diese, ich glaube, diese Zeit war für mich richtig schön so, weil ich vergesse sie bis heute nicht. Und später bin ich dann auf eine Schule gekommen. Und jetzt musst du echt scheiße dafür sein, dass du es trotzdem nicht schaffst. Das war BEK, Berufseingangsklasse heißt das. Einmal die Woche musste ich zur Schule.
Eigentlich entspannt, schaffbar.
Und nach 6 Monaten hätte ich meinen Hauptschulabschluss bekommen.
Ja.
Und ich habe es einfach nicht gemacht. Ich habe es nicht geschafft. Weil ich einfach damit beschäftigt war, Scheiße zu bauen.
Aber was für Scheiß war das denn?
Ja, ich bin einfach ADHS.
Ah, okay.
Einfach, ich habe Stifte auf mich selber geworfen, habe gesagt, ah, Frau Moser, das dann wirft Stifte auf mich.
Ach so, sowas. Also einfach nur so, du hast so rumgetrollt.
Ja,
quasi.
Und ich habe so, also ich habe immer auch ein bisschen geguckt, wie man so ein bisschen Geld machen kann. Ich habe mir zum Beispiel wenn Silvester war, also kurz davor, habe ich mir richtig viele Knaller gekauft. Und dann habe ich sie später im Februar und so weiter verkauft auf der Schule, weil ich wusste, die Leute haben Bock darauf, die wollen das. Und dann, also, dann habe ich Knaller immer verkauft.
Hatte das viel Konsequenzen? Also wie viel Stress oder wie viel wurdest du erwischt bei sowas?
Ja, ich muss schon sagen, die Leute haben, also, die haben mich nicht so verpetzt, aber ich war einfach so, ich habe darauf nicht so viel gegeben, dass man mich erwischt. So,
oh, okay.
Weißt du, vielleicht war das auch so ein Hilfeschrei, ich will erwischt werden, damit mich ja mal jemand stoppt oder so. Ne? Also ich habe immer versucht, irgendwie was zu machen. Ja, und dann bin ich irgendwann mit 18, hat mein großer Bruder mich in den Verkauf mit reingeholt. Da habe ich bei U2 angefangen zu arbeiten.
Aber ist es was, worüber du noch viel Gedanken machst, über die Sachen so von früher, sowas wie Schulzeit, wie es damals so lief? Oder sagst du dir heutzutage, ja, es hat irgendwie dazu beigetragen, dass ich der bin, der ich bin, so, und das ist okay so?
Also wenn ich die Leute treffe, mit denen ich zu tun hatte, dann setzen wir uns hin und lachen eine Stunde darüber, was wir gemacht haben. So.
Ja.
Ich war halt in jeder Klasse der Klassenclown, so mäßig. So. Ich hab's nicht rausbekommen aus mir. Ich war einfach so. Aber ich war nicht so der Mobber.
Ja.
Ich bin ein Mensch, ich habe sehr viel Mitleid immer mit den Leuten. Klar, manchmal mache ich Witze, die ein bisschen drüber sind oder die waren so mäßig. Mache ich. Und wenn ich aber merke, ey, der ist so, schon gekränkt so, dann bin ich der Letzte, der weitermacht.
Das
war
so
schon immer irgendwann so bei mir. Also, ja. Ich würde ehrlich sagen, weil es war lange her, so heute gucke ich da ein bisschen anders drauf. Ich würde sagen, ey, ich war ein Mobber. Aber wenn ich jetzt rückblickend betrachten würde, war ich jemand, der Witze auch über andere gemacht hat. Aber ich war immer jemand, der Witze über mich selber auch gemacht hat.
Ja.
Und deswegen haben das die allermeisten mit Humor genommen. Also 9 von 10 Leuten haben sich definitiv nicht so gemobbt gefühlt. Und das weiß ich auch. Und wenn mal was war, dann habe ich das immer wieder so geklärt mit denen.
Ah, okay, verstehe. Du sagtest, du bist dann weiter in den Verkauf gegangen.
Genau.
Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt?
18.
18,
ja.
Und dann selbst gearbeitet, dann mit deinem Bruder zusammen.
Ab dann habe ich gearbeitet, genau richtig. Das war hier auch, mein erster Laden war in Kiel, hier an Dresdkalkstraße, Holzstraße. Da habe ich gearbeitet, mein erster Shop war das.
Ach, hast du den selber auch geleitet?
Nee, ich war, wie heißt das, also ganz normal. Habe ich Probearbeit erstmal gemacht. Mein Bruder hat da gearbeitet, der hat mich da reingeholt durch ihn so. Er hat gesagt, ey, mein Bruder, den kann ich einarbeiten, ich kann ihn zum Verkäufer, bla bla bla. Ja, dann habe ich da angefangen zu arbeiten und dann waren die tatsächlich nicht so zufrieden. Die haben gesagt, ey, du bist so schüchtern, du bist so dies. Wir drehen gerade Islamo. du bist so schüchtern, du kommst nicht aus dir raus und so. Und das habe ich auch gemerkt so, weil es war, ich komme von der Schulzeit gerade noch so, die ich nicht mal fertig gemacht habe, wo ich immer der Klassenclown war. Und hier bin ich so mit erwachsenen Männern oder Leuten in Gespräch, man ist eingeschüchtert.
Das ist plötzlich so ernst. So.
Ja, und ist plötzlich ernst. Ja, und dann haben die gesagt so, ey, nach so 4, 5 Monaten haben die gesagt so, lassen wir das lieber. So, dann hat mein Bruder gesagt, egal, scheiß drauf, ich krieg dich woanders rein. Dann bin ich in Hamburg gekommen. Dann hat er gesagt, ich kümmere mich jetzt um deine um dich. Dass er, also mein Bruder hilft mir, wie man besser verkaufen kann.
Ja.
Dann bin ich in Hamburg gewesen, hab da ein Jahr gearbeitet in der Spitaler Straße beim kleinen U2-Shop und hab da auseinandergenommen. Also ich war, ich und mein Bruder waren immer Top 1, Top 2 Verkäufer.
Ah, okay.
Immer. Ja,
geil.
Ja. Immer.
Also bist du da richtig drin aufgegangen dann irgendwie?
Richtig, also komplett da, wo mein Bruder sich um mich gekümmert hat, wo ich ihm immer zugehört hab. Also das ist für mich jemand, der... Das kommt, glaube ich, von meinem Vater, weil er auch war sehr bekannt dafür, dass er richtig gut reden konnte. Er war halt Hocharabisch-Lehrer. Also und das haben wir wahrscheinlich von ihm so übernommen. Und dann habe ich ihm gerne immer zugehört, so mein Bruder, wie er geredet hat. Und ich habe mir viel übernommen. Ja, und dann habe ich später Teilzeit da gearbeitet, in Hamburg, und habe dann genauso viel verkauft wie Leute, die Vollzeit gearbeitet haben.
Boah, das ist okay, das genau. ist krass.
Und dann haben die gesagt, ey, Jafar, wir brauchen dich in Berlin. Ich sag, wieso Berlin? Die sagen, das ist momentan der beste Shop in ganz Deutschland mit den meisten Zahlen. Und da wollen wir dich haben. Ich sag, okay, Baba, meine Schwester wohnt in Berlin. Mhm. Ich wohne bei ihr erstmal. Und dann, dann gucke ich mir die Arbeit an. Bin ich hingefahren, hab da ein Jahr gearbeitet. Hab da gearbeitet und eigentlich alles abgerissen. Also, was das anging, war ich eigentlich gut. So,
mäßig. Waren diese Umzüge eine krasse Umstellung für dich? Also jetzt beispielsweise, ist ja Kiel ist jetzt nicht allzu riesig jetzt in Relation zu Hamburg oder Berlin. Mhm. Wie war die Zeit für dich? Also war das für dich eine krasse Umstellung, da erstmal zurechtzukommen? In so anderen, ich sag mal, eher größeren Städten?
Berlin sind wir schon als Kind immer hingefahren, weil meine ganze Familie wohnt da oder viel Familie wohnt da. Mhm. In Berlin wohnen ja viele Palästinenser auch. Ich bin Palästinenser.
Ihr seid palästinensische Wurzeln.
Ja. Genau, richtig, ja. Und deswegen sind wir immer dahin gefahren, so mäßig. Also Berlin war mir nicht unbekannt. Mhm. Meine Schwester hat auch da gewohnt. Und dann bin ich immer von da zur Arbeit gefahren. Da in Steglitz habe ich gearbeitet dann. Und dann hatte ich da so meine Zeit, ja. Genau.
Wie kam es dazu, dass du dann zu diesen ganzen Internetsachen gekommen bist? Also quasi so ein bisschen dieser Bezug zum Zocken auch und dann auch irgendwie selbst mal auf Twitch zu gehen. Hast du es selber schon verfolgt? Hast du selber so Content Creator geschaut?
Nee.
Oder kam das erst durch dieses GTA-Ding?
Also vorher, ich habe mich, da ist ja noch ein ganz Stück, ich habe ja mit 18, 19 war ich ja so Berlin, habe gearbeitet mäßig, mhm. ne? Also 19, 20, so dann später. Dann hatte ich so meine Zeit, wo ich abgedriftet bin, Casino, viele Sachen so, die...
Oh, solche Sachen.
Genau, ja. Richtig. Und so bin ich dann halt später, ich habe mit meinen jungen Jahren habe ich viel Geld verdient, mhm. weil ich war dort in den Shops als Selbstständiger. Und hab dann über eine Agentur richtig viel Geld verdient.
Wie funktioniert das dann? Über Provision?
Über Provision,
oh, okay.
Ja. Die fest angestellt waren, die verdienen kein Geld. Die mhm. verdienen nur diese Festangestellten-Summe.
Die ihr Vertragsgehälter.
Die haben so ihre 1,7, 1,8 damals gehabt als guter Verkäufer. Ja. Und wir haben 5.000 Euro verdient. 4.000, 5.000 Euro jeden Monat. Ja, ja.
Netto raus dann?
Nee, Kleingewerbe ist das gewesen so. Und dann je nachdem, wenn man ein Jahr mehr hatte. So, also das, mein Bruder hat das für mich immer alles gemacht. Mhm. Immer, er hat meinen Papierkram und sowas gemacht. Ich hatte nie richtig Ahnung davon. Das wurde über so eine Agentur abgerechnet. Ah, ich weiß noch, wie die heißt, aber ist jetzt, ich glaube, die gibt's gar nicht mehr. B+D hieß die damals. Mhm. Und dann haben wir so pro Vertrag, es kommt drauf an, was für ein Vertrag. DSL war immer gut, haben wir immer einen 70er bekommen, Provision für einen Vertrag schalten.
Oh, okay, krass.
Genau. Und Handyverträge teilweise von zwischen 20 und 50 Euro auch. Und dann kann man da sehr, sehr gutes Geld verdienen. Und wenn du mit jungen Jahren viel Geld verdienst, aber kein Weg hast, den du gehst, da habe ich auch noch nicht meine Religion praktiziert. Mhm. So, da habe ich so, also ich bin Moslem, aber mehr habe ich nicht so dafür gemacht mäßig.
Also du warst da nie so krass hinterher, das kam dann erst später.
Nee, das ist aber, denke ich, weil, also bin ich mir sicher, so, weil mein Vater gestorben ist und der Bezug ist dann so ein bisschen weggegangen.
Ah, also hat er ein bisschen auch diese, war er so ein Verbindungsstück vielleicht?
Ja,
auch
zwischen, er hat uns immer mit in die Moschee genommen.
Ah, okay.
Wir sind mit der Moschee zusammen, haben wir Grillausflüge gemacht. Wir haben so, wir hatten eigentlich eine Bindung dazu mäßig so. Ja, aber...
Hier ist richtig Action bei euch.
Das ist, so bin ich aufgewachsen. Ja. Das sind meine, ich hatte 10 Geschwister, jetzt habe ich selber 5 Kinder.
Ja. Boah, sag mal, richtig viel zu koordinieren, oder? Ich sag mal, ihr habt so viele Kids am Start. Wie kriegst du das alles unter den Hut dann mit deiner Arbeit, die du hier machst, mit dem Streaming? Dann hast du ja selber noch so Unternehmen. Ist auch ein Hackmack von Arbeit.
Ja, ist es. Also weiß ich tatsächlich auch nicht so genau. Das Ding ist einfach, deswegen habe ich jetzt so. Jetzt aktuell gerade so 4-5 Tage Streaming-Pause, weil mein Kopf ist so unaufgeräumt.
Ja.
Und ich will erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Und ich habe noch ein paar Sachen zu klären wegen Haus, wie mache ich das jetzt?
Ja.
Und, will er selber hier rein? Kann ich hier bleiben? Muss ich weg? Muss ich mal was Neues suchen? Das sind so Sachen, ich bin nicht alleine. Mhm. Wenn ich alleine wäre, ich wäre flexibel, ich hätte machen können, was ich will, so mäßig. Aber du musst halt jetzt immer, ich muss jetzt halt immer 6-mal mehr denken, weil ich 6 Personen habe, die wo ich die Verantwortung drüber habe. Ja. So, weißt du?
Ich meine, die Kinder sind, welche Altersspanne ist das? Von bis?
Von 3 bis 10. Boah. Genau.
Ja, und der, gut, der 10-Jährige, der kommt dann noch ins Pubertätsalter. Ist das, ist das Islam?
Islam ist 9.
Achso, es gibt auch noch.
Es gibt noch eine ältere Fatma, die ist 10. Genau, ja.
Und Islam sieht man ja immer in deinen Streams hin und wieder. Da ist er ja hin und wieder dabei. Ja. Sag mal für den einen oder anderen Lacher. Süßer Bengel. Und was ich immer so interessant finde, beziehungsweise es gibt ja immer so gespaltene Diskussionen auch im Internet darüber, Kinder zeigen, Kinder nicht zeigen. Ja. Wie kam es bei dir zu der Entscheidung zu sagen, okay, Islam darf drin vorkommen, aber die anderen Kids lässt du so ein bisschen zurück. War das auch aus seinem Interesse heraus, dass er gesagt hat, hey, ich hätte mal Bock, so dabei zu sein?
Also im Regelfall sage ich, als Influencer, Kinder zeigen, ja, Kinder zeigen, nein. Für mich sind beide Antworten richtig.
Ja.
100%. Ich sage, beide Seiten liegen richtig. Ich verstehe Leute, die sagen, boah, guck mal, der hat gerade sowas Cooles, Süßes gemacht, ich würde es so gerne mit den Menschen teilen, so. Mhm. Du hast ja keine schlechten Absichten dabei.
Nee, klar.
Klar, es wird Leuten vorgeworfen, die wollen Geld mit ihren Kindern machen und so. Aber ich denke, ich gehe davon nicht aus. Ich sage, man hat gar keine schlechten Absichten. Zumindest zum Start nicht.
Ja.
Zum Start bin ich mir sicher, keiner sagt so, ey, wie kann ich jetzt mit meinem Sohn am besten Geld machen? Oder mit meiner Tochter?
Ich
glaube, das ist immer
auch so eine Frage der Verhältnismäßigkeit.
Ja,
ne? Ich meine, jetzt beispielsweise Islam, der taucht bei mir wieder auf, aber der ist ja nicht so omnipräsent.
Nee, also ich mache mit ihm so seine Judo-Vlogs, Ringer-Vlogs auf YouTube so mäßig.
Ja.
Manchmal auf TikTok ein paar und manchmal ist er im Stream. Aber ich sag, ich könnte den ganzen Tag eigentlich mit ihm Content drehen, wenn ich will.
Ja.
Er würde das auch wollen, das will ich aber nicht.
Mhm.
Weil ich will ein bisschen Suche und ich will auch, dass er weiß, dass ich mit ihm was unternehme, ohne dass wir Videos machen.
Ja.
So, aber er feiert das selber so mäßig.
Wird er auch häufig so in der Schule auch mal so drauf angesprochen?
Der wird
so
mehr erkannt als ich mittlerweile.
Ach, ehrlich?
Also der wird mehr erkannt als ich mittlerweile. Ja,
ist es was ihn nervt, ist es daran so gemessen zu werden oder ist es okay?
Nein, also mag er gerne? Er mag das gerne. Er mag das gerne. Also, gerade auch in den, weil wir viele Ringer- und Judo-Vlogs gemacht haben.
Ja.
Er macht seitdem er 4S Kampfsport.
Boah.
Und in den ganzen Turnieren erkennen die ihn immer alle. Und das mag er halt. Die scharen sich so um ihn, dann chillen die mit ihm ein bisschen. Und ja, der ist noch jung, der fühlt das so mäßig.
Ja.
Aber er darf zum Beispiel, wenn er ohne mich ist, darf er mit niemandem Fotos machen. Das habe ich ihm verboten.
Ja, ich glaube, ist auch wichtig, so für Schutz. So einfach so sicherheitshalber.
Ja. Weil das ist ja wieder die Sache mit Kinder zeigen, ja, nein. Wenn ich jetzt zurückdrehen könnte, bei Islam war das einfach so, er ist damals mal mit in meinen Streams gekommen. So.
Mhm.
Ich hatte 50 Zuschauer.
Ja.
Ich hätte niemals gedacht, dass das so krass mehr wird.
Also war noch gar nicht auszumalen, dass es mal so einen riesigen Impact haben wird.
Nein, nein, überhaupt nicht. Also nicht mal ansatzweise.
Ja.
Und und irgendwie er war ab und zu da und man kannte ihn so schon. Bei meinen anderen war das, da war auch mein jüngster Sohn oder mein neuester Sohn noch Baby. Und ich zeige, also generell, ich poste nicht so Babyfotos und so.
Ja.
Das finde ich zu privat, so mäßig. Und irgendwann, ja, es ist dann so geworden, dass er immer da war so. Man kannte ihn schon. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, scheiße. Und er mochte das so, weißt du. Er hat mich ab und zu auch gefragt, Abi, darf ich heute im Stream neben dir sitzen?
Ach süß.
Und dann habe ich das so. Und um ehrlich zu sein, habe ich auch einen Hintergedanken daran. Ich will vielleicht ihn erleichtern, dass er irgendwann in seinem Kampfsportbereich noch weiterkommt. Weil mit Reichweite kannst du dir, das ist die beste Währung gefühlt.
Es ist, glaube ich, viel bei so Kampfsportsachen, ne? Da geht es auch viel so um mögliche Sponsoren etc.
Ja, alles. Auch in die richtigen Vereine reinzukommen.
Ja.
Er ist jetzt, macht aktuell 6-mal die Woche Training. 2-mal Ring, 2-mal Judo und 2-mal Kickboxen. Und
Warte. Also die verschiedenen Kampfsportarten.
Macht er, ja.
Genau. Boah, krass.
Genau.
Da musst du dir keine Sorgen machen, dass es da irgendwie mal Ärger gibt. Wenn er mal irgendwie bedroht wird oder wenn man irgendwie so auf der Straße was abgeht, dann ist er gut in Selbstverteidigung. Ist er
ja
gut davor.
Aber er ist noch ein bisschen zu nett. Das nervt mich ein bisschen. Also ich habe ihn ja schon mitgenommen auf die Matte, da war eins oder zwei zu meinem Training immer.
Ach, du bist selber auch da so.
Ich hab sehr aktiv gerungen, ja.
Ah, okay.
Und dann irgendwann in der Corona-Zeit nichts mehr, gar nichts mehr. Und dann hat der Stream geklappt. Dann habe ich alles vernachlässigt, weil ich meinte zu meiner Frau, ey, du wirst mich ein Jahr jetzt nicht sehen. Ich werde jetzt durchziehen, weil wir haben eine Chance und die will ich nutzen. Sie hat das natürlich verstanden. Und dann, ja, ist das so gekommen und dann weniger. Aber natürlich gebe ich ihm mein Wissen weiter. Ich weiß, bei wem er trainiert. Bei denen, seine Trainer sind mit denen, die ich früher gerungen habe, in fast allen Sportvereinen, wo die sind. Die kenne ich alle, das sind Brüder, das sind gute Leute und deswegen bin ich mir da sicher, da ist immer alles Chico.
Ist er gut aufgehoben?
Ja, er ist bei guten Leuten. Er hat ja auch zahlreiche Pokale und Medaillen oben. Er hat schon
also viel gemacht. Also
er ist richtig drin, ja, er ist richtig drin.
Was ist so sein Ziel? Wo soll es mal hingehen? Vielleicht sogar Olympia oder sowas?
Eventuell, also ich erkläre ihn, wenn du beispielsweise Islam fragst, Islam, was bedeutet für dich ein Vogel? Dann sagt er dir, dann würde er dir das sagen, was ich mit ihm immer rede. Für uns, für mich ist ein Vogel, er fliegt mit zwei Flügeln.
Ja.
Ein Flügel ist der Din, unsere Religion.
Ja.
Und ein Flügel ist die Dunya, dieses Diesseits hier.
Ja.
Und ich finde, er soll beides gut machen, damit er einen festen Standpunkt im Leben hat. So. Ich will gerne, dass er in diesem Kampfsportbereich noch weitergeht. Was er dann am Ende macht, das ist ihm überlassen. Aber die besten Chancen hat man einfach momentan im MMA. Du hast beim Ringen, ist eine undankbare Sportart leider, was Dings angeht, weil die Leute wollen alle nur Fußball gucken.
Also jetzt rein finanziell.
Ja, klar, natürlich. Er kann der krasseste Ringer der Welt werden. Was verdient er dann im Monat? 2000?
Also ich glaube,
also, weißt du?
Es ist ja sowieso so viele, wenn ich jetzt das Beispiel Olympia nehme, sind ja so viele Olympioniken, die nebenbei noch arbeiten.
Ja, natürlich.
Das ist ja, die machen dann, die trainieren trotzdem ihre ganze Zeit so. Das läuft ja auch viel, glaube ich, so über Polizei, dass sie von der Polizei dann quasi auch so unterstützt werden, dann quasi da im Dienst sind
genau.
Und dann als Polizisten.
Wir hatten bei uns antreten. Viele von der Polizei, aber die haben halt hobbymäßig trainiert. Ich habe damals Luta Livre gemacht.
Was ist das?
Das ist, also Ringen halt ist der Vater von allen Sportarten. Ja, Ringen ist der Vater. Ob man will oder nicht, von allen Sportarten ist Ringen der Vater. Kampfsportarten. Luta Livre ist eine Unterart von BJJ, Brasilien Jiu-Jitsu.
Ah, okay.
Genau. Und das ist halt so das, was die Polizisten mit dir machen, wenn du die nervst. Die nehmen dich.
Nach der Kampfsportart sind quasi die Polizeigriffe.
Ja, genau. Man sagt Polizeigriffe, aber die lernen das selber beim Luta Livre so. Das sind keine Polizeigriffe.
Also ist das nicht das, was sie in der Ausbildung lernen? Diese typischen Polizeigriffe sind nicht nach diesem Luta Livre oder ist das so?
Ich weiß nicht, was sie in der Ausbildung lernen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich in meiner Zeit, wo ich aktiv gerungen habe und viele Vereine besucht habe und wir sind auch andere Vereine besuchen gegangen und so weiter, sehr viele Polizisten getroffen habe.
Ah, okay.
Auch viele von der Bundeswehr. Viele, auch Fallschirmjäger, Fallschirmspringer, Feldjäger, so diese Leute. Also die müssen es auch irgendwo professionell lernen. Ich denke nicht, dass eine Polizeischule so intensiv darauf getrimmt ist, dass die da einen haben, also kann sein, aber...
Ich glaube, die haben so Grundsachen, einfach jemanden so, also persönlich unter Kontrolle zu bringen, aber die sind dann ja meistens auch mit mehr Leuten dran.
Genau, so. Wenn ich mir die meisten Polizisten angucke, bei den ganzen Demo-Videos und so, also viele davon haben gar keine Ahnung, wie die einen richtig anpacken.
Mhm.
Also da war jetzt ein Video, habe ich vor kurzem gesehen, der Polizist will ihn so in den Schwitzkasten nehmen, ist direkt rausgeflutscht. Schlechtester Griff, den du machen kannst, der Schwitzkasten.
Ja.
Das ist mir, wenn du gar keine Ahnung hast vom Ringen, dann machst du einen Schwitzkasten. Also wenn du mich in den Schwitzkasten nimmst, das ist dann dein größter Fehler mäßig.
Ja.
Weil du wirst nicht wissen, warum, aber ich weiß warum. So, also jetzt, weil, weißt du, wenn einer ringen trainiert und einer nicht ringen trainiert, das wirst du merken im Nahkampf. Das wirst du merken.
Ja, voll, also gehe ich fest von aus. Ich meine, wie lange hast du Ringen gemacht?
Ich habe 1,5 Jahre griechisch-römisch angefangen.
Griechisch-römisch? Also, das sind dann so nur auch nochmal so unter.
Das ist Ringen, nur Oberkörper.
Ah, okay.
Dann habe ich ein halbes Jahr Freistil gemacht.
Ist das alles? Oder ist
Freistil ist mit Beinangriff auch und so.
Ah, okay.
Das ist das, was jetzt mein Sohn Islam macht.
Mhm.
Und dann habe ich 4 Jahre Luta Livre gemacht. Immer mal, also ich bin 6-mal die Woche zum Training gegangen.
Hast du auch so Wettbewerbe gemacht und auch
ja,
so gewonnen?
Ja.
Was war so das Höchste, was du geschafft hast? Also gab es irgendwie so, bist du mal Landesmeister geworden oder irgendwie so?
Das ist beim Luta Livre nicht so.
Ah, okay.
Es gab Cups, es gab ADCC Cup, es gab so... wir mussten auch oft nach Berlin, weil hier in der Nähe gab es nichts. Lübeck ist ein gutes Gym, da sind gute, stabile Ringer.
Ja, ich kenne viele, also ich habe auch viele noch in der Schulzeit gehabt, die so Boxen, Thai-Boxen, so war auch viel in Lübeck.
Genau, ja.
So,
genau.
Das ist eigentlich, ich glaube, die Szene dafür ist da.
Die ist da, ja. Nur die Disziplin geht leicht flöten. Es halt kommt drauf an, mit wem du bist.
Mhm.
Hast du Freunde, die mit hingehen oder hast du Freunde, die sagen, ey, lass heute lieber chillen, so.
Ja.
Es kommt auf dich selber an. Also mal gucken, wo die Reise hingeht mit Islam. Ich weiß nur, dass ich habe ihn erstmal dahin geschickt. Die ersten 2-3 Monate wollte er nicht zum Ring, wo er angefangen hat. Und jetzt liebt er diese Sportart über alles.
Ja,
so, das ist sein absoluter Favorite. Ja, 100%.
Warum hatte der so Schwierigkeiten anfangs? Hat sie so...
Kinder, die wissen noch nicht, was richtig für die ist.
Ah, okay. Wie alt war er denn da?
Vier.
Dann vier, ja, okay.
Ja, ja, vier. Er ist jetzt, also mit vier bist du zurückhaltend. Du siehst da, die Leute sind da, machen gegeneinander. Du bist eingeschüchtert ein bisschen, so, weißt du? Aber die machen zur Aufwärmung Fußball und so. Und dann hat er angefangen, so das bisschen zu mögen. Und jetzt mittlerweile sagt er, Abi, noch einen Tag schlafen, dann muss ich schon wieder zum Ring. Dann will ich zum Ring.
Also, ach so, ist so richtig, der ist richtig hyped richtig drauf.
Ja, ja, richtig. Von allen Sportarten ist auch seine Lieblingssportart immer noch Ring.
Mhm.
Im Judo ist er auch sehr, sehr gut. Hat auch schon jetzt, glaube ich, 50. oder 6. Judo-Turnier.
Ja.
Davon 5 Goldmedaillen, eine Silber.
Boah, krass. Also der ist richtig gut dabei. Sind deine anderen Kids auch so sportmäßig so krass unterwegs?
Hey, eine Tochter kommt nach mir, also die nicht so. Nein. Nee, die, ja, ich versuche zum Beispiel meine Töchter immer zu überreden, dass sie zum Judo mitgehen, weil es so eine schöne Sportart ist, auch für Mädchen.
Total, klar.
So eine geile Sache, aber die haben nicht so Lust. So, die sind zwar richtig beweglich, machen immer Rollen, Saltos, Flickflacks, alles. So, na, deswegen haben wir draußen noch so Klimmzugstangen und sowas alles, die feiern das einfach. Aber eine Tochter geht mit Islam, die eine jünger ist als Islam, die geht mit ihm zum Kickboxen.
Mhm.
Da ist sie immer dabei. Einmal die Woche macht sie da mit. Und er ist da zweimal, also einmal die Woche. Und ja, mein Jüngster ist jetzt noch 3. Also Das noch ein bisschen und dann...
Nächstes Jahr geht er dann auch ran.
Dann Islam trainiert schon immer mit ihnen so mäßig.
Aber, ach, krass. Läuft der schon? Also der mit 3 läuft man schon, ne? Ja, doch.
Ja, 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 der läuft, der spricht, der macht alles.
Wie erziehst du deine Kids? Also wie viele Sprachen sprechen die dann im Endeffekt? Ist es Arabisch und Deutsch, I guess?
Ich bin ein Versager. Ich habe denen kein Arabisch richtig beigebracht.
Ach so.
Ich bin, weil meine arabische Sprache ist nicht mal so gut. Ich spreche Arabisch, ich verstehe Arabisch, ich kann das alles ganz normal. Aber sie hätte viel besser sein müssen.
Mhm.
Aber ich habe, was das angeht, halt leider zu wenig Zeit mit meinem Vater auch gehabt. Der war der Beste, mit wem ich das hätte lernen können.
Wie war es in deiner, also hast du in deiner Jugend auch, also wie habt ihr in eurer Familie gesprochen, war es auch immer Arabisch?
Ja, Arabisch, aber so Arabisch-Deutsch, kaputtes Arabisch.
Immer so dieses Durchgemischte.
Ja,
ne?
Dieses Durchgemischte und so. Ne, aber wenn ich mit meiner Mutter rede, ich rede auch Arabisch und so.
Mhm.
Aber ich denke auf Deutsch, ich träume auf Deutsch. Und dann ist so klar, dass du irgendwie, ich hab's einfach verpatzt, aber die gehen halt einmal die Woche zum Islamunterricht, zum Arabischunterricht und da sind die auch ein bisschen dabei, das so noch zu lernen und so weiter.
Mhm.
Ich habe erst selber zum Beispiel, ich habe mir selber, oder was heißt selber, ich habe in der Moschee Arabisch lesen erst gelernt.
Ah, okay.
Ich habe das gar nicht also beigebracht bekommen, weil mein Vater war auch die letzte Zeit, also fast immer nur im Krankenhaus und krank. So, er hatte 8 Jahre Krebs. Und dann war immer schwer, er hatte natürlich auch andere Sorgen, ey, wie kann ich die Familie weiter finanzieren, wie kann ich sie ernähren, wie kann ich das? Und wir wussten ja nicht mal, dass er es hat, ne? Also er hat's...
Ach, der hat's immer geheim gehalten?
Ja, ja, 8 Jahre lang, niemandem gesagt, nur meine älteste Schwester wusste es, weil sie ihn immer halt die Medikamente und so holen musste und die Termine mit ihm gemacht hat und so weiter. Boah. Er hat es niemandem gesagt, ja. Das ist schon sehr crazy.
Das ist krass.
Genau. Und er wollte halt niemanden belasten, so mäßig.
Ja.
Und wir haben es ihn auch nie angemerkt, so. Weil der hat viel gelacht, viel Witze gemacht und so. War ernst, sehr ernst auch, aber auch viel gelacht. Also, ja.
Und in welchem Alter kam es wieder zurück zu dir, also zurück bei dir, dass du wieder mehr so den Bezug zum Islam gefunden hast?
Meine Frau hat gesagt, hast du Lust, Religion zu lernen, so mäßig.
Ah, okay.
Ja, und dann habe ich gesagt, so, ja, gut, können wir machen, so.
Also deine Frau ist auch schon Muslima?
So. Sie ist konvertiert vor, wie alt bin ich jetzt, 31? Da war sie, glaube ich, 17 oder 18. Ah. Irgendwie 18, 19, irgendwie sowas.
Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Sie war meine Nachbarin.
Ah, okay. Ja, genau. Direkt.
Und sie hat immer ich war 17, sie war 16.
Mhm.
Und sie hat immer meinen kleinen Bruder abgeholt. Mhm. Der war da so 11. Und sie hat immer unten mit den kleinen Kindern gespielt. Ja,
und dann kam eins zum anderen.
Ja, so, er hat lange gedauert, so ich, keine Ahnung, so 6 Monate, sie hat ja noch nie so einen Freund oder sowas gehabt.
Mhm.
Und ja, irgendwie, ja, dann so haben wir uns kennengelernt und dann war sie immer bei meiner Mutter. Ja, und dann hat sie war immer bei meiner Mutter, hat mit ihr so Sachen gemacht, einkaufen gegangen, bla bla bla, alles drum und dran. Und irgendwann hat sie dann, ich wusste es selber gar nicht, hat sie gesagt, so irgendwann so, ja, ich bin jetzt Muslimin geworden bei deiner Mutter.
Ist das echt? Ah, okay.
Also, ich wusste gar nicht, ja.
Ja.
Also, ja, und irgendwann später, kurz bevor wir unsere erste Tochter bekommen haben, oder nachdem, ich weiß gar nicht mehr, haben wir ja gesagt, ey, oder hat sie gesagt, lass uns mal ein bisschen so wirklich lernen, so. Mhm. Ein bisschen gucken, was, warum sind wir hier? Warum wollen wir erschaffen? Mhm. Wo ist unser Weg? Was ist unser Ziel? Und dann haben wir angefangen und dann, ja, seitdem sind wir verheiratet, versuchen so gut es geht, danach zu leben. Aber natürlich jeder Sohn Adam sündigt. Das heißt, es gibt für uns niemanden, der fehlerfrei ist.
Ja.
So. Keine Menschen, die fehlerfrei sind. Ja, so.
Gab es für dich in der Jugendzeit so Punkte, ich sag mal, weil der Islam ja schon eine Minderheitsreligion in Deutschland ist, wo du gemerkt hast, dass das so irgendwo aneckt oder dass Leute dich anders behandeln aufgrund dessen? Also auch aufgrund deiner Wurzeln, wo du herkommst, etc.?
Nee, ich sag dir warum. Das ist erst später gekommen. Das ist erst gekommen, als man mir angesehen hat, dass ich Muslim bin, als man meiner Frau angesehen hat, dass sie Muslima ist.
Ja.
Vor ihrer Kopftuchzeit noch und vor meiner Zeit, wo ich überhaupt einen Bart hatte, das wäre null Probleme. Mhm. Gar nichts. Also wirklich nichts. Mal die Standardsprüche, so, ne, die typischen Standardsprüche, so, die man auffängt, so als normaler Migrant, so mäßig, womit ich aufgewachsen bin. Ich sag dir ehrlich, wenn jemand mal so einen Spruch macht mit, keine Ahnung, so mit Ausländern oder so, und es ist ein Deutscher und ich bin so mäßig mit ihm cool, so mäßig, dann juckt mich das nicht. Also, ja. Ich sag dir irgendwann, was ist das für ein Nazi?
Ja.
Das ist interessant, sag ich dir ehrlich, so, da habe ich eine breite Masse an Humor, was ich mit denen teilen so kann, so mäßig so. Mhm. Ich bin da nicht derjenige, der sofort sauer darauf ist. Ich mag es nicht, wenn man so Späße über meine Religion macht. Da kann ich nicht drüber lachen.
Mhm.
Ne? Also, das ist das Einzige, was ich will da nicht drüber lachen, so mäßig. Damals, wenn die mal zum Beispiel gesagt haben, so, ja, kannst du ruhig rauchen jetzt. Allah sieht eh nicht, ist eh Dach über den Kopf.
Ja.
Dann habe ich drüber früher gelacht. Heute kann ich nicht mehr drüber lachen, weil es für mich kein Hobby mehr ist, sondern es ist für mich die absolute Überzeugung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und deswegen habe ich mir gesagt, so, ich kann nicht über diese Witze lachen. Das ist so, als ob man so quasi über meinen Schöpfer Witze macht. Und ich kann es einfach nicht mehr.
Mhm.
So, und ohne es irgendwie böse zu meinen oder sowas. Aber ich finde sowas einfach nicht mehr lustig.
Ja.
Ja, so.
Das ist ja auch eine Ermessensfrage, ne? Und dann ist das auch vollkommen okay. So, wenn du das nicht witzig findest. Also ich glaube, Humor ist immer bei solchen Sachen immer so eine Auslegungssache oder so eine Ansichtssache, je nachdem. Und wenn du sagst, so, man soll keine Witze oder du hörst nicht gerne Witze über deine Religion, dann ist das, glaube ich, vollkommen okay und dann sollte man das auch respektieren.
Ich würde es auch niemals über eine andere Religion machen, ob es Christentum ist, Judentum ist, Buddhismus ist oder sonst irgendwas. Also dieses Lustigmachen darüber oder Witze darüber machen, finde ich in diesem Punkt nicht richtig, weil diese Leute, die daran glauben, glauben daran so überzeugt. Und ich nehme ihn, also ich mache mich einfach witzig darüber, was sie glauben. Das ist ein bisschen zu viel für mich so.
Ja.
Es kann immer mal sein, dass mal irgendwie ein Spruch oder mal so ein Dings rauskommt oder sowas und das auch vielleicht mal ein bisschen lustig ist.
Ja.
Weil wir sind Menschen und wir haben Schwächen und manchmal lassen wir uns leiten, dann ist mal was lustig und mal was nicht. Das ist einfach so. Generell, jetzt mal angenommen, Beispiel, jemand einen Rollstuhl, er ist behindert. Ich finde Witze darüber nicht okay.
Ja.
Aber natürlich gibt es manchmal Witze, die einfach lustig sind,
was
das angeht. Und du erwischst dich ja selber, da ist es scheiße, das war lustig,
so,
aber
so
ich will
schwarzer Humor, ja.
Ja, so, weißt du, was ich meine? Und es, ja, es ist halt immer eine Sache der, wie man damit selber umgeht, so mäßig auch. Also, aber jetzt mittlerweile, wie gesagt, wird meine Frau wird mehr konfrontiert mit so schlechten Sprüchen als ich. Viel mehr. Viel, viel mehr.
Weil da vielleicht die Hemmschwelle auch einfach niedriger ist?
Nee, weil sie, wenn sie ohne Mann draußen ist, dann reden die Leute. Dann haben die keine Angst, so, weißt du? Dann sagen die so, wow, du siehst aus wie ein Geist oder wow, man sollte dich verbrennen. Oder wie, so, und das vor den Kindern alles. Alter. So, das ist, und sie sagt mir das ja nicht, meine Kinder sagen mir das.
Ja.
So, weißt du, und dann rede ich mit ihr drüber und mich nervt das dann einfach. Mich nervt es einfach so, weil das keine Frau verdient hat, so, weißt du?
Natürlich nicht.
Und
niemand hat das verdient. Ist es was, was dir Sorgen macht, auch so angesichts dessen, dass so deine Töchter dann ja auch, so wie es deinen Töchtern mal eines Tages vergeht?
Ja, auf jeden Fall. Man macht sich allgemein Sorgen. Auch nicht nur um die Töchter, auch um die Söhne natürlich. Mhm. Aber so Töchter, das sind meine Perlen, so, weißt du? Das sind ja. wie eine Muschel, beschützt ihre Perle. Das sind so meine Perlen, meine Töchter. Und ich will natürlich, dass am liebsten würde ich nie, dass niemand die schief anguckt, einfach nur. Mhm. So, das ist klar. Ich bin immer nett, aber wenn irgendwas in Richtung meine Familie kommt, dann bin ich nicht nett.
Ja.
So. Ja, ich habe eine super Frau und ich bin mir sicher, dass ihre Erziehung, weil sie ist ja klar, ich verbringe mehr Zeit mit der Arbeit, sie verbringt mehr Zeit mit der Erziehung gerade. Ich versuche mir immer mehr Zeit zu nehmen, so, weil ich will diese Zeit nicht verlieren. Das ist gerade die beste Zeit mit den Kindern.
Ja.
Aber ich weiß, sie sind in sehr guten Händen. Und meine Frau bringt ihnen halt die richtigen Sachen bei, so. Ne? Und deswegen bin ich mir sicher, dass das, was ich sag mal Thema Erziehung angeht, dass sie da in guten Händen sind, so.
Wie ist es im Islam, dass nichts mit so Alkohol, so Rauchen etc., das ist alles nicht, das ist alles Sünde, oder?
Das ist alles Sünde, ja. Und jetzt, wo ich weiß, was ich alles schon gemacht habe und wo ich weiß, dass ich es nicht mehr machen darf, weiß
aber
ich.
Aber hast du früher mal so, warst du so früher Party machen und sowas?
So als Jugendlicher? Also, das Ding ist, bei mir ist es so, ich versuche immer so gut wie gar nicht über meine alten Sünden zu sprechen.
Oh, okay,
aber warte,
okay.
Ich erkläre dir. Wenn das aber einen Nutzen hat, und ich sage beispielsweise, ey, guck mal, wie mit vorhin im Casino, habe ich dir ja gesagt. Ich habe mich dann, so bin ich in Insolvenz gekommen.
Mhm.
Und das erwähne ich halt gerne, weil ich finde, das ist eine Sache, das ist nochmal eine Bestätigung dafür, dass Casino der Tod für manche Familien sein kann.
Ja, total.
Das ist der Tod und das nicht übertrieben gesagt. Genauso wie mit Alkohol, genauso wie mit Zigaretten. Ich habe eine lange Zeit geraucht und viele andere Sachen. Also ich hatte, wo ich nicht praktiziert hatte, ich hatte ja keine Grenze.
Ja.
Ich hatte ja niemanden, der mir sagt, ey, das ist richtig, das ist falsch, so mäßig. Klar, Moral so mäßig, aber man ist auch aufgewachsen unter nicht so guten Verhältnissen. Man ist aufgewachsen immer in Gegenden, wo die Leute kein Geld hatten.
Ja.
Immer in Gegenden, wo du draußen vor der Tür Schreie hörst, Schlägereien hörst, im schlimmsten Fall auch Schüsse hörst. Mhm. Das ist jetzt kein Amerika hier, aber...
Nein, aber kann ja passieren. So, aber es
natürlich
ist sehr, zum Glück sehr, 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 sehr.
Vor 4 Monaten wurde einer, mit dem ich aufgewachsen bin, mitten auf der Straße erschossen.
Ach, krass.
Ja, ja. In meinem Stadtteil, wo ich aufgewachsen bin.
Ja.
Ich kannte ihn mein Leben lang. Und jetzt einfach weg. So, also es ist schon nicht ungefährlich. Mhm. Die Leute, die sagen so, Deutschland ist in teilweise Gegenden nicht gefährlich, die haben keine Ahnung.
Ja.
Die chillen irgendwo in ihren Gebieten, Kudamm oder Hamburg bei den Europapassage. Natürlich, wenn du da lang gehst, sagst du, ja, das geht ja eigentlich alles noch so. Aber wenn du in den Gegenden unterwegs bist, wo wirklich sozialer Brennpunkt ist,
ja,
da musst du schon ein bisschen aufpassen.
Ich sag mal, wahrscheinlich in Relation zu anderen Orten auf der Welt ist es in Deutschland wohl noch echt gediegen.
Ja,
aber nichtsdestotrotz gibt es hier auch
Gefahr. Ja, 100%. Also, ne, ich sage, wenn deine Zeit gekommen ist, scheißegal, wo du wohnst, dann kannst du überall abgezogen werden oder dir kann überall Scheiße passieren. So.
Ja.
Ja.
Gab es für dich schon so brenzliche Lagen, wenn du so an diese Zeit zurückdenkst, wo in solche Situationen reingeraten bist, wo es mal gefährlich wurde?
Ja, viel.
Ja.
Ja, natürlich. Klar, ich habe eine große Familie und Geschwister, so wie ich denen Probleme auch bringe, bringen sie mir auch Probleme oder Gutes oder Schlechtes. Es ist, wenn du in einer Familie bist, ob du willst oder nicht, du teilst dir die Probleme mit deinen Geschwistern.
Ja.
So. Und ein Bruder von dir hat Streit, ob du damit was zu tun hast oder nicht, du musst mindestens mit ihm da hingehen und das klären, irgendwie so auf korrekt, so, aber
ja,
meistens.
Ja, klar.
Wir sind eigentlich immer diejenigen gewesen, die immer versucht haben, alles diplomatisch zu klären.
Ja,
und das hat auch fast immer geklappt, weil du kennst ja, man kennt sich hier untereinander einfach.
Ja.
Das ist ja mein positiver Aspekt von dieser ganzen Rumreise mit dem Umziehen ist, dass ich einfach vor meiner Streaming-Zeit fast genauso viele kannte wie jetzt, so mäßig.
Ach, ehrlich?
Okay. Ja, ja, also wir sind schon, und wir sind immer alle cool miteinander gewesen.
Ja.
So, es ist einfach, wenn man jung ist, dann denkst du halt, du bist cool, dann streitet man sich schneller. So, weißt du?
Ja.
Wenn ich mir jetzt denke, warum man damals sich gestritten hat, so.
Wie so Lappalien.
Ja, so, weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber ich denke, das ist klar irgendwo so.
Aber es ist auch immer so mein Grundeindruck von dir, wenn ich dich sehe oder so, wie du in den Streams bist, ist immer nett, immer offen. Und das habe ich immer gefeiert. Also feiere ich natürlich immer noch. Aber wenn wir mal irgendwie so beispielsweise bei dem Monte-Event so kurz gequatscht haben, da haben wir natürlich schon gesagt, weil ja klar war, okay, wir machen den Podcast. okay, nicht so viel reden, damit wir noch im Podcast alles ja. abquatschen können.
Ja, ja, genau.
So, aber immer, wenn ich dich, also so wie meine Außenwahrnehmung auf dich ist, und ich glaube, so sehen das auch viele Leute, beziehungsweise viele, mit dem ich mal so über dich gesprochen habe, war immer so, ja, Abu ist ein geiler Typ. So, der ist, mit dem kann man richtig gut quatschen. Und das ist, ich glaube, du bringst einen richtig positiven Beitrag auch in diese Szene rein. So, und das ist das, was ich an dir immer schätze. Auch wenn wir uns beispielsweise so fast gar nicht kennen oder kaum kennen. Ich weiß, du hast mal irgendwie, ich glaube, bei Monte Winter Event hast du mich mit Ron verwechselt. Weil der Rohat irgendwie zu mir.
Ich dachte ganz
so, dann dachte ich mir, ja, das stimmt, das passiert häufiger. So, aber,
jetzt kann ich euch nicht mehr verwechseln, weil auf dem Boots-Event hatte ich mit Ron auch länger geredet.
Ja.
So, und dann, jetzt passiert das nicht mehr. Das Ding ist halt bei mir, ich hatte auch vorher keinen richtigen Bezug so. Weißt du, ich kenne sehr viele Streamer oder YouTuber noch nicht so.
Ja.
Auch nicht vom Internet allgemein. Manchmal sehe ich Leute und rede mit denen so als ganz normal und dann später sagt man mir, ey, der ist eigentlich voll der Krasse und so. Ja. Ich denke so, echt krass, ich wusste gar nicht so. Aber es ist auch besser für mich, weil dann kann ich ganz normal sein, so wie ich bin.
Voll.
Weißt du, was ich meine?
Das ist dann ungefiltert, das ist ja geil.
Ja, und deswegen haben wir gesagt, ey, lass uns nicht so viel quatschen auf dem Boots-Event, weil ich bin gar nicht der Typ dafür, der die Sachen so versucht zu scripten, was sowas angeht. Nee, weißt
eben.
Dann ist auch unangenehm so. Dann so, ist Vibe weg.
Und ich mag es tatsächlich auch am liebsten, wenn wir halt in so einem, also wenn ich einen Gast für den Podcast habe und ich kenne ihn gar nicht. So, dann mache ich auch, also natürlich lese ich so ein bisschen vor, was du so alles so gemacht hast bisher und was du so streamst, was du so grob ummachst. Einfach nur, damit ich so eine Grundahnung habe, was bei dir abgeht. Aber ich versuche mich dann auch möglichst wenig, also so ein schmaler Grad, wenig zu informieren, einfach damit ich so auch im Gespräch in natürlicher Form so viel über dich rausfinde.
Genau,
so.
Und dann auch mal die Reaktion dann, ne? Die,
ja, voll.
Will man ja dann auch von dir so wissen, so ehrlich, das warst du oder so mäßig.
Ja, das finde ich halt spannend. So, gerade auch bei dir, weil du ja, ich sag mal, noch gar nicht so lange so diesen Erfolg hast. Ich meine, das ging ja jetzt in den letzten drei, vier Jahren. Ging das ja richtig ab.
Ja, ja.
So. Und da wollte ich auch nochmal so drauf zu sprechen kommen. Wie kam dann für dich so die Entscheidung? Weil wir hatten es vorhin ganz kurz abgerissen, angerissen. Wie kam für dich die Entscheidung, okay, ich versuche das jetzt mit Twitch? Wie kam diese Möglichkeit quasi zustande?
Also bei mir war das immer so, ich habe immer mit meinen Freunden gezockt.
Mhm.
Und dann habe ich irgendwann angefangen, ein Kumpel, Dustin, der hat immer gestreamt.
Yeah.
Und wir haben ihn immer belächelt. Was machst du da?
Ja. Yeah.
Wie, als ob du zuschaust, mach das nicht.
Ja.
Und irgendwann habe ich mir selber gedacht, ey, wenn wir sowieso zocken und wir sowieso viele Stunden hier verbringen, schmeiße ich den Stream an.
Ja.
Habe ich gemacht, haben wir gezockt, habe ich ein Spiel gespielt, Smite heißt das.
Ja, kenne ich, das ist doch auch, ist das nicht auch so MOBA-mäßig?
Wie LOL?
Ja, ja, genau,
aber besser.
So Third-Person-mäßig, ne?
Ja, 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 ja. Ich finde LOL, ich habe es 5-mal gedownloadet, 5-mal gelöscht. Für mich Sperrmüll, aber ich habe es immer wieder versucht, weil es gibt Freunde, die sagen, ey, komm, lass mal LOL spielen, so, aber ich habe es nie, diese Maus klicken, klack, klack, klack. Ich mag es nicht. Smite ist cool, so richtig Third Person, glaube ich, heißt das.
Ja, Third Person.
Ja, ja, und hat mir einfach gefallen. Das habe ich gespielt und dann war ich mit 20, 25 Zuschauern fast der größte Smite-Streamer in Deutschland.
Okay, geil.
Ja, und dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, ey, ich kann bei diesem Spiel gar nicht wachsen. Mhm. Unmöglich.
Ja.
So, die Community ist nicht da dafür. Und mein jüngerer Bruder hat mir gesagt, ey, lass GTA spielen, bla bla bla, komm, ich zeig dir mal so. Und dann irgendwann habe ich gesagt, komm, ich spiel mal GTA. Habe ich GTA gespielt und dann gab es diese Discord-Calls gar nicht mehr so mit meinen Freunden, weil bei Smite bist du in Discord und spielst und bei GTA RP bist du nicht im Discord. Du musst IC sein im Spiel.
Bist du direkt zu GTA RP gekommen dann? Also habt ihr direkt mit GTA RP angefangen?
Dann habe ich mit RP angefangen einfach. Dann hatte ich meine 10 Zuschauer die ganze Zeit. Das waren nur Freunde von mir, die Zuschauer. Irgendwann waren das 50 Zuschauer, dann 100. Dann bin ich auf einen Server gewechselt und da hatte ich so zwischen 400 und 600 Zuschauer. Und dann kam der Hype mit den ganzen anderen Leuten, die auf diesen großen Server gespielt haben.
Yeah.
Da habe ich mir gesagt, ey, hör mal zu, du fetter Junge, musst auf diesen Server.
Yeah.
Und dann habe ich alles dafür getan, dass ich raufkomme. Weil ich habe gesagt, wenn mich jemand irgendwo sieht, dann auf diesen Server.
Yeah.
Und vielleicht haben die Leute Bock und hören meine Stimme, wie ich mit denen rede. Und dann sagen die, ey, wer ist das? Und dann kommen die. Und das ist passiert.
Das ist passiert, das hat funktioniert.
Ja, Alhamdulillah, ich bin extrem froh darüber. Also das hat mein Leben natürlich verändert. Von Insolvenz, 7 Monate, die ersten Streaming, 7 Monate habe ich gefühlt keinen Cent verdient, weil ich alles abbezahlt habe, was ich an Schulden hatte.
Ja.
Und dann war von einem auf den anderen Tag, ne?
Wie hast du diese Zwischenzeit noch so überbrückt? Ich meine, es waren ja schon Kids da. Und hast du nebenbei noch gearbeitet? Was hast du da gemacht?
Ich hatte das letzte halbe Jahr, bevor ich gestreamt habe, habe ich alles gemacht. Ich habe Baustelle gearbeitet, Ich habe Abriss gemacht, ich habe verputzt, wir haben Fliesen gelegt, wir haben Laminat verlegt, ich bin Taxi gefahren, 3 Jahre. Ich habe im Callcenter gearbeitet, ich habe alles gemacht.
Alles Mögliche.
Immer alles versucht.
Ja.
Immer alles versucht. Und dachte ich mir so, krass, wie schnell sich so ein Leben drehen kann, was so das Finanzielle angeht.
Ganz
so
mäßig. Verrückt, oder?
Ja.
Und dann ist ja dieses ganze Streaming-Ding erfolgreich gegangen. Du kamst so in Kontakt mit Monte. Ich glaube, kannt ihr euch schon vor, also Breitenberg?
Also der allererste, der allererste große Streamer, das werde ich niemals vergessen, der mich supportet hat, das war Sammy Delarue.
Ach, ja, klar.
Siehst du dieses Schild? Abu Goku?
Ja.
Als ich 10 Zuschauer hatte, hat er gesagt, Abu. Er sagt, Wallah, du wirst es schaffen. Ich sag, was? Er sagt, ich hab das im Gefühl, Bruder, ich mach Dua für dich. Er sagt, du wirst ein guter Streamer werden.
Mhm. Was bedeutet Dua?
Dua heißt so, Bittgebet so.
Ah, okay.
Oh Gott, bitte erfüll ihn diesen Wunsch.
Ah, okay, verstehe. Ja, ja.
Und dann sagt er, ich kauf dir ein Geschenk. Mhm. Ich sag, nein, und so, ich zahl das, weil wir haben geguckt, wo dieses Schild gibt und so.
Ja.
Und dann hat er mir gesagt, ja, gib mir mal deine Adresse, ich will gucken, ob das verfügbar ist für diese Adresse.
Mhm.
Und dann hat er mir das bestellt. Hat mir das bezahlt, ich glaube, 400-500 Euro. Und dann hatte ich das, ich war richtig happy, so, wir haben gestreamt und dann hat er mich öfters gehostet. Dann hat mich irgendwann Niklas Wilson auch entdeckt, hat er mich auch 2-3 Mal gehostet, 4-5 Mal gehostet. Medi Deluxe.
Ja, klar, Medi Legende.
Damals viel größer als ich.
Ja.
Hat mich gehostet und mich supportet. Und später bin ich auf Immortal gegangen.
Mhm.
Also bevor überhaupt irgendein anderer da war, waren Sammy, Willi und Mehdi schon da und haben mich schon gehostet.
Ah, okay. So. Also da war der Zugang sogar dann
Da war der Zugang besser. So, wie gesagt, zwischen 400 und 600 Zuschauern. Das war für mich schon...
Ey, ganz ehrlich, das Schaffen, würde ich fast sagen, so höchstens 1, wenn oder 0, irgendwas.
Ja,
also das ist wirklich ein kleiner Anteil. Wenn du guckst, wie viele Streamer es gibt,
es ist schon krass.
Großes Glück fast schon.
Und dann, wo es natürlich explodiert ist, ist dann auf dem anderen Server, wo die anderen Streamer alle waren.
Mhm.
Und da war krass, Da haben mich, da haben mich Monte supportet, Trimax supportet, Knossi supportet, Mickey. Also da waren wirklich einfach gefühlt alle haben da an jeden Liebe gelassen, so mäßig. So.
Wie war dieses Gefühl für dich, als du, ich sag mal, dann erfolgreicher, größer wurdest und es dann so mit losging, dass du vielleicht mal auf Events gefahren bist? Ich weiß nicht, es war ja so noch sehr Corona-Zeit, da war es noch relativ entspannt.
Ja.
Aber dass du, kannst dich bestimmt daran erinnern, wo du das erste Mal auf der Straße erkannt wurdest.
Ja.
So. Was war das für ein Gefühl für dich? So, wo du merkst, okay, dieses Internet-Ding überträgt sich jetzt so auf die echte Welt so und man merkt richtig diesen Impact, den das Ganze hat.
Ich bin relativ schnell damit klargekommen, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, bin ich selber ein bisschen verblüfft. Ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt, weil ich bin ein Mensch, ich hatte sowieso immer mit vielen Menschen zu tun. Immer. Und deswegen kenne ich diese sozialen Kontakte, ganz egal, ob ich die Leute kenne oder nicht.
Mhm.
So, ich komme mit jedem klar. Farbe, Religion, Herkunft, völlig egal. Ich bin immer mit jedem klar gekommen.
Yeah.
Es gab nie irgendwo, wo ich sage, oh, mit den Leuten aus dem Land schwierig.
Mhm.
Gibt's ja mal, ist ja nicht schlimm. Du kannst ja sagen, oh,
weil man ist ja erfahrungswert. So, man hat irgendwie, keine Ahnung, man hat in dem und dem Land mal schlechte Erfahrungen gemacht.
Ja,
so.
du musst dir vorstellen, guck mal, wie jeder Mensch seine schlechten Eigenschaften hat, haben auch manche Völker schlechte und manche gute Eigenschaften. Das ist normal. Beispielsweise wir Araber sind dafür bekannt, wir kommen zu spät gerne. So,
ja, okay.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Deutsche sind dafür bekannt, spießig zu sein vielleicht.
Ja.
Keine Ahnung. Also es ist so, ich will jetzt nicht so verallgemeinern, aber ja, das ist so diese...
So Stigma, dass sie nicht vielleicht so von ungefähr halt kommen.
Ja, so. Ja, checkst du, was ich meine?
Ja, ich check schon.
Bei uns Arabern sagt man zum Beispiel, was der größte Respekt, was Thema Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit angeht, sind für uns die Deutschen.
Sag mal noch so.
100%. Für uns in den arabischen Ländern sagt man wirklich, wenn du pünktlich kommst zu deinem Termin, sagt man, hast du einen Deutschen als Freund? Ja, es ist so, das ist wirklich krass. Also ich weiß, manchmal hat man das Gefühl so, oh, wie sagen wir, ja, der Deutsche oder die Kartoffel oder so. Mhm. Aber in unseren Ländern werden die Deutschen richtig krass respektiert. Für, mhm, deren Eigenschaft, dass sie im Thema Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ordnung ganz oben sind bei uns. Also ganz weit oben.
Ich bin der Bilderbuchdeutsche.
Ja. Da bist du Araber. Jetzt heißt du Abu Henke.
Das ist krass. Das ist krass. Geil.
Das sind Roboter.
Das war das so Klischee.
Das sind Roboter, die werden geboren und das Erste, was sie machen in der Wiege, ist eine Ausbildung oder so. Ich finde das so krass, diese Disziplin. Aber weißt du, das ist das bei mir.
Ja.
Für mich, ich möchte nicht für meine Kinder zum Beispiel dieses Hamsterrad. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass die so. Ich bin jetzt 17, habe meinen Schulabschluss, mache jetzt meine Ausbildung, 3 Jahre, dann gehe ich 10 Jahre studieren und dann arbeite ich mein ganzes Leben lang bis 65, kriege eine verdreckte, versibbelte Rente, muss dann gucken, wie ich mein Geld herbekomme und dann so. Klar, das ist irgendwo der Werdegang in diesem Land.
Ja, aber wenn's, das muss auf einem, ich glaube, organischen Weg passieren, dass man wirklich Spaß an dem hat, was
ja,
man
tut. Ja, so, wer hat denn noch Spaß bei der Arbeit?
Oh, da gibt es bestimmt noch viele, aber ich sag mal, es gibt auch sehr, sehr viele, die wirklich einen scheiß Job haben und
dann fragt die Leute an den Kassen.
Ja, jetzt ja, eben.
Und
es gibt doch bestimmt irgendwie Wissenschaftler, die richtig in ihrem Job halt voll aufgehen.
Natürlich, so. Wissenschaftler verdienen auch 10, 15.000 im Monat.
Ja, klar.
Aber wenn du einen Kassierer fragst oder ich habe im Callcenter gearbeitet für 1.100 Euro.
Ja.
Du hast dir den Mund fusselig gequatscht für
natürlich,
dieses Geld.
Natürlich.
Du hast dein Geld bekommen, dann hast du deine paar Sachen bezahlt, dann hast du auf deine Hand geguckt und gesagt, wo ist mein Geld?
Yeah.
Verstehst du?
Yeah.
Das ist klar, dass dann der Spaß weniger wird. Ich sage auf jeden Fall, dass Geld, wenn du mehr Geld verdienst in deiner Arbeit, dass automatisch mehr Spaß da sein wird. Mhm. Da bin ich mir eigentlich sicher.
Ja. Yeah.
So mäßig. Zumindest ein bisschen wird es besser sein. Weil ich will das nicht für meine Kinder. Ich finde das schade. Ich gönne es den Menschen einfach, dass sie mehr Geld verdienen oder wenigstens, keine Ahnung, das Geld mehr wert wird oder so.
Ja.
Weil das ist ja eigentlich rein theoretisch respektlos, was man für das Geld heutzutage noch bekommt.
Ja, beziehungsweise, ja, eben, wie ich auch, wenn ich es jetzt, ich sag mal, das ist ein großes politisches Thema auch noch, aber Mieten immer teurer.
Ja, aber so, dein Geld wird gleich.
Genau. Und dann, man fragt sich ja, ich sag mal, gerade bei der jüngeren Generation, wofür lohnt sich das noch? Wenn du dir jetzt anguckst, wie in den letzten Jahren die Mieten gestiegen sind oder die Grundstückspreise gestiegen sind. Und dann, was ich dann immer so schmerzlich finde als Teil der jungen Generation, wenn man in ich sag mal, so TV-Diskussionen dann irgendwelche Aussagen sieht von, ich sag mal, etwaigen Entscheidungsträgern auch, die dann sagen, ja, die faule Jugend, die macht nichts, die möchte nichts. Und ich glaube, das Problem liegt nicht daran, dass die Jugend keinen Bock hat. Ich glaube, es ist eher das Gegenteil. Die Jugend hat Bock, aber man fragt sich dann natürlich, wofür macht man sich dann die Arbeit?
Vertrau mir, die Jugend hat Bock.
Voll.
Ich hab Leute gesehen, auch mit denen ich aufgewachsen bin, die hatten so viel Feuer.
Ja.
Die wollten ackern, die wollten machen, die waren richtige Macher.
Ja, eben.
Aber was, du ackerst dir die Birne dicht für einen undankbaren Chef, für eine Arbeit, wofür es sich nicht lohnt. Also wo du weißt, du machst es eh nur kurz und dann, wenn du es machst, dann hast du am Ende nicht mal so krass viel davon. Es ist halt schwierig so. Es ist halt schwierig. Wo willst du denn? Allein meine Miete, allein wenn ich einen normalen Job hätte, niemals in meinem Leben, ich würde hier wohnen können.
Ja.
Unmöglich.
Ja.
Unmöglich. Die normalen Kaltmieten mittlerweile, was willst du denn machen? Du kannst doch nicht einen normalen Job machen. Guck mal, ich sag dir, wie ich damals gedacht hatte, vor meiner Streamingzeit, bin ich ganz ehrlich jetzt.
Ja.
Ich habe mir gedacht, ein Hund bin ich, wenn ich normal arbeiten gehe, wenn ich 300 Euro mehr bekomme für 40 Stunden die Woche. Und ich bekomme vom Jobcenter fast genauso viel Geld für gar keine Arbeiten und ich kann mit Zeit mit meinen Kindern verbringen. Das ist doch menschlich, dass man so denkt.
Ja.
Das kommt automatisch. Und selbst wenn irgendwann flüstert, ey, der Scheiter flüstert, warum gehst du, wir gehen nicht arbeiten, du kriegst doch sowieso Geld, sowieso. Das sind Sachen, damit beschäftigen sich die Leute ja gerade.
Mhm.
Ich habe ja Freunde, die arbeiten schon ihr Leben lang. Die stellen sich jetzt die Frage, für was soll ich jetzt weiterarbeiten gehen? Die Leute leben vom Jobcenter besser als wir von der Arbeit. Das ist einfach so.
Oder beziehungsweise ist die Diskrepanz dann einfach zu klein. So zwischen,
ja, viel zu klein, sage ich ehrlich, wie es ist, weil man immer ein bisschen so nebenbei eBay-Kleinanzeigen mal ein bisschen verkaufen kann, so bla bla bla, so Kleinigkeiten. Also es ist einfach leider so schade, dass die Spanne zwischen dem, was man bekommt vom Amt und dem, was man verdient für richtige Arbeit, zu wenig ist. Mhm. Ich finde das zu wenig.
Ja.
Ich finde, da sollte die Spanne noch viel weiter sein.
Ja.
Also der Abstand sollte viel weiter zwischen das Geld vom Amt sein und das Geld für Leute, die richtig arbeiten.
Also dass man natürlich, jetzt muss man natürlich mal gucken, es kann ja mal passieren, dass man in die Situation kommt, dass man halt arbeitslos wird oder seinen Job verliert. Und dafür ist ja super, dass es dieses Angebot gibt, dass man irgendwie dieses Arbeitslosengeld dann einen auffängt in Zweifel und über Monate hinweg trägt. Aber ich glaube, es kann nicht sein, dass wir dann in diese Situation kommen, dass so über, wenn du halt Vollzeit arbeitest und zwischen Vollzeit und ich sag mal Arbeitsloseneinkommen irgendwie nur so ein Unterschied von 200-300 Euro sind.
Ja, da verstehst du? Halt
ein Problem, ja.
Das ist das, was ich meine. Ich meine nicht, ich habe kein Problem damit. Also ich sag dir, ich habe selber eine lange Zeit gehabt, wo ich arbeitslos war.
Mhm.
Und jetzt, ich fühle mich nicht mehr so schlecht, weil ich so viel Steuern zahle, dass ich mich nicht mehr so schlecht fühle. Ich habe endlich das Gefühl wieder geil. Ich habe wenigstens was zurückgezahlt, weil ich auch viel Unterstützung bekommen habe.
Mhm.
Und jetzt dadurch fühle ich mich schon viel besser, weil ich sagen muss, ey, was das angeht, hoffe ich, dass ich so schon wieder ausgeglichen habe.
Ja.
Weißt du? Und weil ich vergesse das ja nicht. Ich war arbeitslos. Wenn ich in einem anderen Land arbeitslos wäre, wie hätte ich meine Kinder versorgen können? Fast unmöglich.
Ja.
Also ohne, dass ich jetzt mir sonst was den Arsch aufreiße oder irgendwie irgendwas mache. Also da bin ich schon sehr dankbar, dass das so eine Stütze war für uns, 100%.
Mhm.
Aber deswegen bin ich auch noch umso froher, dass ich so viel zurückzahlen konnte. Deswegen tut mir das nicht so krass weh, Steuern zu zahlen.
Mhm.
Auch wenn das übertrieben viel ist.
Natürlich.
Zu viel.
Stark besteuert. Ja, sehr. Aber ich glaube, keiner freut sich so richtig darüber, Steuern zu zahlen. So, aber ich sag mal, im Endeffekt.
Vor allem, wenn du dann 400.000 für eine Parkbank ausgibst.
Check ich. Ja, voll. Voll. Ist einfach so. Was wolltest du werden, als du ein Kind warst? Was war so dein Berufswunsch?
Habe ich tatsächlich ganz genau im Kopf, weil wir haben damals ich war immer im Jugendtreffs, AWO. Das war, damit bin ich aufgewachsen. Richter.
Richter?
Ja.
Oh, okay, krass.
Ich wie gesagt, ich habe eine große Familie und ich bin nicht unter den besten Verhältnissen aufgewachsen. Und ich hatte auch schon natürlich früh, also was heißt natürlich, es ist nicht natürlich, aber wir waren früh konfrontiert auch mit dem Thema Polizei und Umfeld und bla bla bla. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, so, ich will Richter werden.
Ja.
Ich will Leute verknacken, die Leuten Unrecht tun.
Ja.
Ja. Aber, ja.
Was sagen deine Kids, wo es bei denen hingehen soll? Was wollen die mal werden?
Also Islam will, er sagt, Kampf-Influencer will er werden.
Das ist der Typ. Geil. Das ist geil.
Wir haben hier die Kinder sind so lustig. Wir haben hier so einen Laden, der ist Campus Suite.
Mhm.
Da kann man so frühstücken,
ja,
Shake. Und meine eine Tochter sagt, sie will bei Campus Suite später arbeiten. ich frage mal die, ob die selber da arbeiten wollen. Ja,
was gibt es noch für Ideen? Oder sind der anderen noch so ein bisschen, sind sie noch am Gucken?
Ja, meine eine Tochter sagt, sie will Nashidarin werden.
Was ist das denn?
Ich erkläre es dir kurz. Nashid sind so, ich sag mal jetzt, um sich das zu erklären, islamische Gesänge.
Ah, okay.
Genau,
okay.
So halt ohne Melodie und sowas.
Mhm,
und Nashidarin, das Wort gibt's gar nicht.
Mhm.
Das existiert nicht, sie hat sich das einfach ausgedacht, sie meinte nur so. Das ist immer so.
Ja, er hat sich so hergeleitet, ja, da muss das ja, ja, das müssen die Sänger.
Weil sie singt sehr, sehr gerne. Sie singt sehr, sehr gerne.
Ja.
Und viel. Sehr viel.
Zu viel?
Bei den Autofahrten. Also so viel, dass ich manchmal selber dann komplett laut mache. Aber eine Sache habe ich, vielleicht würdest du nicht erwarten, dass ich sie mache oder mal gemacht habe, halt mal fest.
Zeig her. Jetzt bin ich gespannt.
Weißt, was es ist, aber wenn du das noch nicht erkennst, dann weißt du es nicht.
Nee, oder? Ich glaube nicht.
Weißt du, was das ist?
Nein.
Das, warte mal. Ich kann es ja mal zeigen. Kurz für Werbung? Nein. Ich kann es ja mal zeigen.
Tischtennis.
Ja.
Ey, wie geil.
Ich habe vor meiner Ringerzeit habe ich immer Tischtennis gespielt.
Geil.
Und sogar sehr, sehr aktiv. Also das sind so meine Schläger hier. Trainingsschläger, Punktspielschläger, alles.
Krass.
Und so habe ich damals tatsächlich überhaupt das Ringen entdeckt, weil die Ringer sind immer nach dem Tischtennistraining gekommen.
Mhm.
Ich sage, ey, geil. Und ja, das sind so meine Schlägerbälle, alles hier drinne.
Ach, das sind krass. Wirklich. Bist du da hin und wieder nochmal irgendwie unterwegs? Bist du das noch im Verein oder so?
Nee, dafür habe ich leider keine Zeit mehr. Aber es ist eine meine Leidenschaft. Ich liebe Tischtennis spielen und ich bin wirklich gut. Wer?
Eli.
Wer? Eli, bitte. Der spielt doch so, wie er redet. So.
Nein, ja, Eli. Da müssen wir jetzt mal die Möglichkeit geben, dass wir Tischtennis spielen. Ich glaube, ich habe ein Jahr im Verein gespielt oder so.
Ja, ich habe Punktspiele mitgemacht, ich habe Turniere mitgemacht, ich kann Vorhand, Konter, Rückhand, Konter schupfen, Topspin, ich kann das alles. Das ist einfach so, es ist wirklich drin. Und wenn ich dann höre, wenn die Leute sagen, oh, ich habe auch mal Tischtennis gespielt, und dann spielen die und die halten deinen Schläger. Und dann
wahrscheinlich würdest du mich im Grunde Boden hauen. Ja, voll. voll.
Nee, es ist schwerer, gegen Leute zu spielen, die krumm spielen, als gegen Leute zu spielen, die wirklich Tischtennis spielen.
Weil die nichts irgendwie bewusst machen.
Ja, danke schön. Und deswegen checken die manchmal nicht, dass man sagt so, hä, ich dachte, der wäre voll gut, wieso gewinnt der nur irgendwie, keine Ahnung, 11-7?
Verstehe, ja.
Checkst du? Ja. So, ja.
So stressig und dann so haben die so Lucky Shots, wo es auf Kante geht und
genau.
So. So, dann kenne ich komplett. Habe ich komplett draufgezählt. Pass auf, Abu. Wir kommen langsam schon fast ein bisschen Richtung Ende.
Ja.
Und dann machen wir immer das Cornerbuch. Das ist das Freundebuch für alle, die in der Corner waren. Und dann gehen wir so ein paar Fragen durch.
Okay.
Und dann sind wir fast schon am Ende. So, also geht los. Name, Abu Gugu. Wie heißt du richtig eigentlich?
Mein richtiger Name ist Jafar.
Jafar.
So, kennst du Böhler, den Bösen von Aladdin?
Ja.
Der ist zwar dünn, aber der heißt auch Jafar.
Ah, okay. G-A-C?
F-A-R.
F-A-R, ja.
Eigentlich
das, komplett, das C ist dann stumm.
Das C ist eigentlich das A, das Ein. Das hat mein Vater einfach dazu gemacht, weil das C im Arabischen ist, sieht so aus wie ein, also sieht ähnlich aus, das ist so ein Ein.
Verstehe. Also ist es eigentlich im Ursprünglichen, wäre es gar nicht drin oder ist es einfach
nee,
so?
Nee, das wäre eigentlich gar nicht drin, aber mein Vater hat so schlau und kompliziert gedacht, dass die anderen gar nicht gecheckt haben, was er damit meint.
Mhm.
Das G, darunter ist so ein kleines Dreieck, bei meinem Namen auch auf Aufweis, das heißt ja. G. Das heißt, dann spricht man G aus. Und dann Ja. Und das C hat er nur gemacht, damit er das als Ein sieht, als Jafar. Ja, richtig, stark, ja, stabil. Ja, das natürlich. War krass. Weil wenn die meinen Namen lesen, die lesen, Herr Kakfa bitte, Herr Jaxfa, Jaxfa, alles habe ich schon gehört.
Ja.
Nur Jafar noch nie.
Was bedeutet der Name? Also im
Kann ich dir sagen, es gab ein Sahaba, ein Gefährte vom Prophet, a.s.w., der war... Tatsächlich auch der war für sehr gute Reden bekannt.
Mhm.
Also, dass er eine sehr gute Zunge hatte. Und er hat die Flagge damals immer gehalten.
Ja. Yeah.
Er war der Flaggenhalter. Und die beiden Arme wurden ihm abgehackt von den Feinden. Und dann dann wurden ihm Flügel im Paradies versprochen. Deswegen heißt er Jafar al-Tayyar. Und ja, dann so.
Ah, okay, ist die Story dahinter. Kann man das übersetzen, ist der Name einfach.
Jafar al-Tayyar, also Jafar ist der Name und Tayyar ist so der Flieger mäßig.
Ah.
Weil wegen Flügel.
Okay.
Ja.
Na, gibt's dafür Spitznamen? Macht man das so, dass man das so einen Spitznamen gibt?
Also Jafar, habe ich meinen Spitznamen bekommen außer Fetti oder so? Nee. Nein, aber ich glaube. Ja, meine Mutter sagt Jafura.
Ah, okay.
Also wir Araber, neigen immer dazu, alle Namen irgendwie zu verändern oder Spitznamen zu machen daraus. So, weißt du? Wenn du sagst jetzt zum Beispiel, du bist Henke,
ja.
Ob du willst oder nicht, für mich wärst du Henki, obwohl du sowieso Henki bist.
Ja, mach auch viele.
So, checkst du?
Mach
oder manchmal sage ich so, Henkos, was geht?
Ja, genau, sowas.
Zum Beispiel
genau.
Phoebe.
Ja.
Hast du mal Phoebus gehört?
Ja, klar.
Das ist meine Erfindung.
Ah, okay.
Das haben alle von mir.
Ja, ich mach das immer, dass ich immer so einen Mann hinten dran hänge. So zum Beispiel, kennst du von Papa Platte den Kumpel Reese?
Ja, Reese Man.
Ja, den habe ich erfunden. Reese Man ist von mir. Genau.
Okay, krass, ja, okay.
So, und solche, das mach ich aber.
Siehst du, Abu Henke kommt langsam.
Abu Henke, ich bin da, ja. Der Araber. Ey, geil. Aber so nennt man dich am besten, wenn man dich auf der Straße, wenn man dir begegnet.
Abu.
Einfach Abu sagen.
Ja,
ne?
Einfach Abu.
Wann hast du Geburtstag?
14.11.92.
Scott. Hä? Ja. Das ist gleicher Tag wie mein Bruder.
Ehrlich?
Ja.
Meine Tochter ist auch an meinem Geburtstag gekommen.
Ach, ja, ja,
sie ist 14.11. Ja, genau, ich bin auch 14.
Wo kommt der Name Abu Goku überhaupt?
Abu Goku ist, also Abu ist Vater von.
Ja, es ist auch, habe ich aber irgendwie, irgendjemand hat mir das schon mal erklärt.
Wenn du einen Sohn hast,
ja,
dein ältester Sohn,
ja,
wie würdest du ihn denn ungefähr?
Wie ich ihn nennen würde?
Ja.
Thomas.
Dann wirst du Abu Thomas. Vater von Thomas.
Ah, und dann Vater von Goku.
Ja, also
Goku
und dein Sohn ist dann Ibn Henke. Sohn von Henke.
Ah, checkst okay. Du? Ja, ja, verstehe.
So eigentlich eine sehr ehrbare Sache, weil du versuchst immer den Vater mit reinzuziehen. Und so, weil wenn ich jetzt beispielsweise, mein Name ist Jafar Ahmed Abdul Karim El Musa, weil die Namen von meinem Vater würde ich auch noch bekommen.
Ah, okay.
Genau. Abu Goku, Amon ist zu mir, ich komme gleich, ja? Goku, weil Islam, also der Sohn, mein Sohn, ist für mich so Goku.
Ja.
Weil er so ein Kämpfer ist.
Ja.
Und ich wollte damals nicht mal bekannt geben, wie einer meiner Kinder heißt.
Ja.
Deswegen habe ich Abu Islam so unter so beispielsweise in der Moschee oder unter Brüdern, unter Freunden, so man kennt mich als Abu Islam auch, so Vater von Islam.
Ah, okay.
Genau. Und damit ich das so ein bisschen in der Öffentlichkeit nicht so mit reinziehe, habe ich gesagt Abu Goku, weil er ist für mich so ein Kämpfer und damit ist eigentlich mein Sohn gemeint.
Ach, okay. Ja, da kommt's her.
Genau.
Hast du eine Lieblingsschimpfe oder Lieblingsbeleidigung, die du mal so raushaust?
Sperrmüll.
Sperrmüll ist aber krass, Sperrmüll ist geil.
Das hat sich auch schon krass. Das Problem ist, es ist einfach mein Wortschatz mittlerweile geworden, so weil.
Ja.
Und Sibbel.
Sibbel?
Sibbel.
Was heißt das?
Ganz einfach erklärt, ich bin damals, habe ich mit einer meiner engsten Freunde, haben wir mal Autos für ihn hin und her gefahren.
Mhm.
Nach Flensburg, Export.
Ja.
Hamburg, Export, immer so weiter. Und wenn wir so eine richtige Sibbelkiste hatten, dann war das schon lustig so, weil so eine, wo Schalter halb rausgehen, musst du Stock reinmachen. Oder Scheibenwischer manchmal ohne Gummi war dran.
Ja.
Also richtige Sibbelkisten. Ja. So einfach versibbelt.
So Siffkisten, ja.
Ja, Siff. Ja. Genau, wir haben Sibbel so daraus gemacht.
Ah, okay, verstehe.
Genau. Und
geil.
Ja, so das so zum Beispiel.
Gab's in deiner Streaming-Karriere bisher schon eine unangenehme Story? Ist mal irgendwas Unangenehmes passiert?
Ja.
Du sagst so, oh, cringe.
Ja, richtig, cringe. Das werde ich niemals vergessen. Viele Leute dachten, ich habe es mit Absicht gemacht.
Mhm.
Da gibt's, ich erzähle dir zwei Storys.
Okay, leg los.
Die erste Story, die für mich am unangenehmsten war, war, als ich mir ein Video von, das mein erster Hungrige Hugo-Video habe ich geguckt.
Mhm.
Und dann kam irgendwann Sascha mit vor.
Yeah.
Und mein Chat spammt rein, unsympathisch.
Ach.
Ich mache auf Stopp und halte eine Predigt. Locker 2 Minuten. Guck mal, ich weiß, es gibt Augenscheinliches, aber man muss den Menschen kennenlernen vorher und gib mir wenigstens die Chance, dass ich ihn kennenlerne, als ich am Ende selber kann sagen, ob er unsympathisch ist oder nicht.
Oh nein.
Und ich schwöre es dir, ich kannte niemanden von diesen Leuten.
Mhm.
Gar keinen von denen.
Geil.
Und dann haben die meisten haben so gecheckt, ich meine das nicht mit Absicht, weil die wussten, ich bin lost in dieser Streamer-Szene. Ich kenne nicht alle, weißt du?
Geil.
So, das war so wirklich unangenehm.
Ja.
Und noch eine unangenehme Story ist, dass ich als ich Monte zum ersten Mal RP begegnet bin, ich habe bis heute noch habe ich manchmal Delay in meiner Maus, wenn ich so spreche und Taste loslasse, habe ich so 1-2 Sekunden noch, wo noch gehört wird. Und dann habe ich, ich habe mit ihm gesprochen, ich war im RP mit ihm, ich rede mit so, ja, und was machst du morgen und kommst du vorbei? Und dann kommt er und redet und dann sage ich so, warte, Amri Islam. Und dann habe ich Taste losgelassen und dann habe ich zu irgendjemandem gesagt, danke für die 100 Bits.
Mhm.
Und das hat man bei ihnen im Stream gehört. Nicht mal 10 Sekunden, 1000 Zuschauer, 2000 Zuschauer plus schreiben rein, boah, 100 Bits. Und er hat sich drüber kaputt gelacht. Und ein paar Leute von seinem Chat haben mich so beleidigt, meinte, warum willst du Zuschauer abrippen und so bla bla bla.
Ja, aber es war so aus Versehen.
Es war aus Versehen. Das werde ich aber niemals vergessen. Aber ist egal, bis heute ist ein Meme. Danke für die
Aber auch voll geil, wie du so mit der Stimme switchen kannst. Hast du was überlegt, so Synchronsprecher oder sowas zu machen?
Würde ich sehr gerne machen, ist aber schwierig reinzukommen. Ich habe mehrere Charaktere. Ich habe 2 Charaktere, das sind die beiden Brees, die du siehst.
Das ist vorhin so ein Bild, ne?
Das ist einmal Mr. Bitcoin. Ich bin Kolumbianer aus Cali Cartel.
Ja.
Und dann habe ich noch einmal Duanga Kalinga Fufuna und einmal Osses. Ich liebe dir so viel, mein Kollege. Und dann, die sind beide Charaktere, die spiele ich. Ich verstelle oft gerne so meine Stimme mäßig, aber das ist so diese Stimme, die Mr. Bitcoin-Stimme, ist der Grund, warum ich bekannt geworden bin.
Ja.
Vom Ding her. So, weil die haben mich überall gehört. Und dann haben die vielleicht gewusst und dann sehen die auf einmal, wie der ist das.
Ja.
So, der sieht so aus und Der Starsteher? Ja. Das ergibt gar keinen Sinn so.
Ach, krass.
Und ja.
Hast du ein geheimes Talent?
Ja.
Hä? Das ist fucking cool. Das ist übercool. Haben wir das gesehen? Hä? Das ist so ein Trick, womit man richtig so Kinder beeindrucken kann.
Ja. Zack.
Hä, das ist überwitzig.
Und das Krasseste ist noch, guck mal meine Augen.
Du kannst mit deinen Augen zittern.
Ja, genau.
Ach du Scheiße. Das ist, siehst du das dann auch für dich so optisch? So?
Ich sehe dich 8-mal. Das also krass. Ich sehe dich richtig oft jetzt.
Hast du so komische Angewohnheiten, so Marotten, die du so am Tag hast? So irgendwie, keine Ahnung, musst dich dreimal im Kreis drehen, wenn du die Tür aufmachst oder sowas? Also so ein verrücktes Beispiel.
Ja.
So immer mit den Beinen wackelt. Das habe ich zum Beispiel, das manchmal so mit dem Bein.
Das kenne ich von früher, das habe ich immer gemacht. Ja. Aber ich habe eine Sache, warum, hast du dich gewundert, weil ich von... wolltest du um 12 Uhr eigentlich kommen?
Mhm.
Hat Felix dir gesagt, komm um 14 Uhr?
Ja, irgendwann kam, ich glaube gestern kam die Nachricht, ja, lass mal lieber 14 Uhr. Beziehungsweise Okay. Ganz ursprünglich war ja 10 Uhr gesagt, Dann waren wir beim Monte-Event und du guckst schon,
oder 10 Uhr.
10 Uhr.
Okay, also bei mir war das nämlich so gestern. Ich habe, Monte hatte letztens einen Stream bei mir und da hat er Fußballsticker und so gemacht.
Ja.
Und er hat mir den Rest hier gelassen, er meinte, hier gibt es Islam. So. Und dann habe ich gestern um 22 Uhr angefangen, dieses Heft zu bekleben und war heute um 8.30 Uhr fertig. Ich konnte nicht aufhören, es ging nicht.
Ach so.
Ich bin so, hing da so und habe das ganze Heft voll gestickert. So, also mit wirklich ein Auge zu und ein Auge auf. Ich saß hier mit dem Tisch aufgebaut, alleine bis um 8.30 Uhr und habe dieses verdammte, verschissene Heft und ich konnte leider nicht aufhören. Also es musste fertig, ich bin so ein Mensch. Wenn eine Sache nicht fertig ist, ich kann damit nicht leben. Ach, ich muss erstmal fertig sein.
Also so ein bisschen, du musst es erledigt haben, sonst kriegst du keine Ruhe.
Ja, ich wusste ja, der Termin ist, ich wusste ja alles. Ich sag, scheiße, was mache ich hier? Warum mache ich das? Es geht. Und es ging, ich krieg's leider nicht hin.
Ja.
Ich kann es leider nicht, ich krieg's nicht hin. Das sind so Sachen, womit ich selber mit mir kämpfe. So. Dass ich eine Sache immer fertig machen muss, auch wenn sie todsinnlos ist.
Mhm.
Ich sag dir aber, warum ich das allgemein mit Karten und so feiere, deswegen sammle ich ja Yu-Gi-Oh! Ja, ich spiele Yu-Gi-Oh! Man sagt, es ist sinnlose Zeit, aber es bringt dich auf andere Gedanken und es lässt dich mal abschalten.
Ja, was wichtig ist.
Manchmal, Henke, ich sitze irgendwo, manchmal, ich sitze irgendwo und weiß gar nicht, wie ich meine Gedanken sortieren soll, weil ich so viele habe.
Mhm.
Ich bin, in meinem Kopf ist Sperrmüll, alles voll.
Ja.
Ich weiß nicht, was gerade los ist. Und dann fange ich an, so Karten zu sortieren oder mach kurz was oder ich saug mein Zimmer, ich räume auf, ich mach die Wäsche, ich hänge alles auf. Das nimmt mir so heftig, also das bringt mir Ruhe wieder.
Ja, und dann klärt sich das alles so ein bisschen, ja.
Genau, richtig, genau.
Ich glaube auch wichtig, wie gesagt, du hast richtig viel um die Ohren, 5 Kids hier im Haus. Bei dir muss, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Alarm manchmal bei dir so ist.
Ja, doch, ist schon ein bisschen Alarm.
Ja,
aber gutes Alarm.
Das ist gutes Alarm. Was findest du richtig scheiße? Das kann alles sein.
Was ich richtig scheiße finde, ist, dass wenn Kinder getötet werden, finde ich scheiße.
Mhm.
Völlig egal, wie sie aussehen, woher sie kommen, aber das finde ich scheiße.
Ja.
Und allgemein Krieg ist scheiße. Weißt du, scheiße ist sogar noch ein nettes Wort. Es ist einfach schade, dass wir in diesem Zeitalter noch Krieg führen. Ist für mich unvorstellbar.
Ja.
Vor allem in dieser heutigen Zeit der extremen Doppelmoral.
Mhm.
Der extremen Gutmenschenzeit.
Mhm.
Wir sind alles gute Menschen und das verurteile ich. Und davon distanziere ich mich. Und davon halte ich mich fern. Und trotzdem werden einfach immer... Ich kann es und werde es niemals verstehen.
Ja.
Das ist eine Sache, die ich natürlich extrem scheiße finde. Und ich kenne es nicht anders. Ich bin aufgewachsen, mein Vater ist vom Krieg gekommen. Seit über 80 Jahren fliegen Bomben in Palästina. Und das ist bis heute nicht anders. Ich bin damit aufgewachsen. Ich kenne es nur so, anders kenne ich es nicht.
Es ist ein ewiger Konflikt schon.
Es ist ein ewiger Konflikt.
Über Jahre hinweg, es Dekaden, ist ein ewiger Jahrhunderte.
Konflikt. Jahrhunderte.
Ja,
ja, das finde ich scheiße.
Ja, verstehe ich, ja. Aber dann müssen wir natürlich auch noch was Schönes dazu. Was magst du denn gerne? Was bringt dir richtig Freude?
Wenn ich... ich würde das gerne sagen, aber das ist ein typisches... Das ist schon ausgenuckelt worden von vielen Influencern auch.
Du sagst ruhig.
Mittlerweile liebe ich es. Ich hatte eine Zeit, wo ich nicht cool war, wo ich nicht, wo man manchmal Gedanken hatte, auch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht mal anders Geld zu machen oder sowas. Mhm. Mittlerweile bin ich so, dass ich, wenn ich Leuten was gebe oder wenn ich Leute sehe, die bezahlen gerade was und ich übernehme deren Rechnung oder ich gebe dem was oder ich gebe denen was, dann liebe ich es, deren Reaktion, diese 10 Sekunden Freude, die sie haben, ich liebe das einfach. Das ist eine Sache und das ist genauso wie bei meinen Kindern, wenn ich denen was gebe zum Beispiel oder wenn wir was machen, diese Vorfreude, wenn ich beispielsweise sage, wir fahren morgen da und dahin, die Vorfreude, das ist die beste Freude. Ich liebe es einfach zu sehen, weil ich gebe dir mal ein Beispiel. Mhm. Eigentlich soll man die Sachen nicht so krass erzählen, aber ich möchte es einmal, dass wir...
Ich habe ja nachgefragt, deswegen ist okay.
Hör zu, ich bin letztens in die Stadt gegangen, ich habe gerade diese Gurgel, ich will fast heulen, aber... Mhm. Da ist ein kleiner Junge langgelaufen und ihm sind seine 10 Xbox-Spiele und PlayStation-Spiele runtergefallen von seiner Tüte.
Yeah.
Und dann gehe ich so hin, ich heb die so mit ihm auf. Ich sage, oh cool, was willst du damit machen? Und ich wusste, was er damit machen will. Mhm. Er sagt, ja, ich will die verkaufen. Ich hatte die noch zu Hause liegen. Das waren alles alte Spiele.
Ja.
Ich meine, ach krass, wo willst du die verkaufen? Hat er mir den Ladennamen gesagt. Den will ich jetzt nicht sagen, aber jeder aber weiß,
jeder
wenn die
2
Euro bieten, dann weiß man, wo er hingeht. Ich meine, was willst du denn dafür haben? Er sagt, weiß ich nicht. So, ich krieg locker dafür für alles so 10, 15 Euro. Das waren irgendwie so 8, 9 Spiele oder sowas.
Ja.
Ich habe da gerade mit Oggi gedreht. Oggi, Gemüsekebab, Osan.
Ah, ja, klar.
Er war, stimmt. Ja. Ich habe da gerade mit ihm gedreht gehabt. Er war da hinten irgendwo. Und dann meinte ich, was willst du für die Spiele haben? Und dann meinte er, wie? Ich sage, ja, ich will die kaufen von dir. Und dann meinte er, 5 Euro? Und dann habe ich ihm 50 Euro gegeben und habe gesagt, behalte die Spiele, verkauf sie. Und der ist so nicht drauf klargekommen.
Mhm.
Und ich habe mich da drinnen gesehen.
Ja.
Weil ich musste immer Sachen verkaufen, damit ich Geld habe. Mhm. Immer. Meine Privatsphäre war unter meinem Kopfkissen. Das ist das einzige, die einzige Sicherheit gewesen für mich in meiner Kindheit. Ich hatte nichts. Wir hatten weder einen eigenen Kleiderschrank, noch hatten wir ein eigenes Zimmer. Sowieso nicht. Wir haben mit Matratzen in einem Zimmer geschlafen, 5 Matratzen und das war's. Weil mein Vater war, wie gesagt, krank am Ende. Wir waren todespleite. Wenn ich sage, wie pleite, du willst sagen, das Paulanergarten. Wir hatten nichts. Nichts hatten wir. Mhm. Und ich weiß einfach, wie es ist, wenn du deine Sachen verkaufst, damit du dir ein bisschen Geld zusammenkratzt.
Ja.
Und natürlich, für ihn war der Fuffi bestimmt viel. Der war jung, der war so 15.
Ja, ey, für so...
Wenn das bei mir jemand damals gemacht hätte, ich wäre geplatzt.
Ja.
So, weißt du, was ich meine? Und das sind so Sachen, die machen mich auch glücklich. In erster Linie natürlich meine Familie, aber so eine Sachen, die sind... Weil ich kann sie jetzt immer öfter machen.
Ja.
Ich kann, meine Mutter hat einen Dauerauftrag und sie kriegt immer ihr Geld von mir. Ich kann ihr ein neues Handy holen, ich kann ihr eine Küche kaufen. Das sind so Sachen, die machen mich momentan glücklicher. Ich gebe für meine Familie mehr Geld aus als für mich momentan.
Mhm.
Ich kaufe mir nichts. Ich will einfach nur, dass ich eine vernünftige Wohnsituation habe. Ich will einfach chillen.
Und alle glücklich, alle gesund. So, das ist wichtig.
Das wäre cool. Das macht mich glücklich. So, dieses Wohlempfinden. So.
Das war die ausführlichste, aber auch die schönste Antwort bisher. Von allen, die so zu Gast waren.
Es ist halt so eine Standardantwort mit, ja, nee, ich liebe es, Leute glücklich zu machen.
Ich finde die gar nicht so Standard. Also du hast es cool ausgeführt. So, deswegen, sehr gute Antwort. Hast du aktuell einen Song, den du gerne hörst?
Wer antwortet jetzt?
Ja,
ich höre keine Musik.
Was? Ach, du hörst keine Musik?
Nein.
Ist es aber so ein, ist es ein religiöses Ding?
Ja, also, okay. Guck mal, ich kann dir mal erzählen.
Ja.
Ich habe damals... das wird bestimmt die längste Podcast-Folge.
Nee, so nein, völlig genug.
Ich glaube, ich fand den so voll.
Ist geil.
Ist aber auch für mich gerade wie eine Therapiesitzung, sage ich dir ehrlich.
Ja.
So ein bisschen ausquatschen. So.
Ja.
Damals, als ich alle Rap-Lieder auswendig kannte, von allen gefühlt, habe ich mir gedacht, ey, was ich sage, ich bin Moslem, ich kenne keinen einzigen Vers aus dem Koran, aber ich kenne alle Rap-Lieder auswendig.
Ja, okay.
Da habe ich mir gedacht, ey, ich lasse das, ich will jetzt einfach mein Koran lernen. Und dann habe ich angefangen, das auswendig zu lernen. Und mittlerweile, alhamdulillah, kann ich mehr Koran auswendig als Musik singen. klar, manchmal höre ich Songs von früher, die bringen mich in die Kindheit zurück.
Yeah.
Kennst du das letzte Einhorn? The Last Unicorn.
Ja, doch, klar.
Also wenn ich ich direkt Gänsehaut.
Ja.
So, weißt du, ich höre die Sachen nicht, aber wenn ich sie mal höre oder wenn ich sie irgendwo, ich bin sofort in der Kindheit.
Mhm.
Manchmal höre ich so irgendwas einfach, um mal wieder zurückzudenken. So, weißt du, was ich meine? Aber ich bin nicht der Musikkonsument. Ich mache mir jetzt keine Musik an und sage, oh, der hat auch neu gedroppt. Kanye West. Das ist für mich alles Sibyl. Ich will mit dieser Dings nichts zu tun haben. So.
Ach, okay, krass. Ah, wusste ich nicht, ist interessant. Und jetzt zu guter Letzt, Abu, brauche ich von dir. Und ich weiß, da kommt was Geiles jetzt. Eine richtig gute Abu-Weisheit in die Kamera.
Eine Abu-Weisheit.
Eine Abu-Weisheit.
Ich habe viele indische Filme geguckt. Lebe und denke nicht an morgen. Nein. Das ist von Shah Rukh Khan ein Film. Ich kenne übrigens alle. Ich habe 3 Schwestern. Natürlich kenne ich alle Bollywood-Filme.
Okay, ja, check, check.
Das, was wir, ja, ich habe eine Weisheit.
Mhm.
Das, wo, das fängt mit einem Satz an. Das ist für mich so, aber ich verallgemeine es gleich, weil es gibt natürlich Leute auch, die sind nicht religiös. Ja. So, weißt du, deswegen verallgemeine ich das. Ja. Für mich ist immer so, wenn ich irgendwas sehe, wo ich, oder wenn ich das Gefühl habe, ich werde jetzt wieder leicht abgehoben, oder ich habe das Gefühl, ich denke gerade, ich wäre jemand, oder ich denke gerade so, ich will gerade irgendwie am liebsten so ein, wenn ich mal scheiße behandelt werde, dann würde ich am liebsten sagen, manchmal hat man das im Kopf so, was redest du eigentlich da? So mäßig, so weißt du, wer ich bin?
Mhm.
Das kommt mal so reingeschossen, weil Shaitan flüstert und du hast, dann denke ich mir, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Das heißt, von unserem Schöpfer kommen wir und zu ihm kehren wir zurück. Im Allgemeinen heißt es für mich oder für alle, wir sollten mal ein bisschen öfter an den Tod denken, weil das bringt uns mal wieder auf den Boden der Tatsachen. Weil ich das Gefühl habe manchmal, dass wir dazu neigen, und das ist so, wir sind Menschen, wir sind schwach, wir neigen dazu abzuheben.
Mhm.
Egal in was. Ich verdiene mehr Geld als du, ich fahre ein cooleres Auto als du, ich habe mehr Freunde als du, ich bin stärker als du. Und diese Gefühle sind okay, wenn man sie nicht maßlos übertreibt. So, oder um andere niederzumachen.
Mhm.
Und damit das vorgebeugt wird, gehe ich ab und zu auf den Friedhof. Völlig egal, auf welchen.
Ja.
Ich bin letzte Woche zum Beispiel in einen Freund besuchen gefahren und da fahre ich oft an den Friedhof vorbei und dann habe ich geparkt, bin ausgestiegen. 10 Minuten, ich bin eine Runde gedreht, habe mir ein bisschen die Gräber angeguckt und bin gefahren. Und das sind die schönsten 10 Minuten meines Lebens. Weil es ist auch ein Teil der Ruhe so. Es bringt mir irgendwo auch ein bisschen Ruhe und wieder das Verständnis, dass ich mal wieder ein bisschen runterkommen muss. Und das, finde ich, haben viele das Problem, dass man einfach ein bisschen abhebt.
Ja.
Und das kann das vorbeugen, bin ich der Meinung. Deswegen ab und zu vielleicht mal an den Tod denken. Und wenn man zu abgehoben ist, nein. Nee, mal vielleicht einen Friedhof besuchen und einfach mal
sich dem bewusst sein.
Ja, ich rede jetzt nicht davon, dahin gehen, Blut trinken und sowas. Nein, und irgendwelche Rituale machen.
Gottes Willen, nein.
Aber wenn du so Kerzen und sowas, nein, sondern wirklich. Das tut gut. Vertrau mir, das tut gut. Ja.
So. Sehr schön. Abu. Dann bedanke ich mich vielmals, dass du am Start warst.
Ja, danke.
Vielen Dank für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Freunde, wenn ihr mehr zu Abu sehen wollt, schaut gerne bei ihm vorbei. Wenn ihr den Podcast schauen wollt, könnt ihr das natürlich überall auf jeder Podcast-Plattform machen. Ihr könnt es sehen auf Spotify, auf YouTube und in den ARD/ZDF-Mediatheken. Könnt ihr auch reinschauen. Und dann sind wir tatsächlich durch mit deiner Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass wir hier sein durften.
Ja, danke für euren Besuch auf jeden Fall.
Und dann, Freunde, sehen wir uns in der nächsten Corner.
Passt auf euch auf. Ciao, ciao.
Ciao.
Hi, ich bin Lilly Blauzun.
Und ich bin Jakob Springfeld. Das hier ist OKF, Ortskontrollfahrt.
Wir sprechen hier mit unseren Gästen über ihre Heimatorte im Osten.
Was ist richtig geil?
Was nervt?
Und ist Ostdeutschland wirklich so Lostdeutschland?
Club, einfach nur Club. Man hat sich immer abgeschossen. Yuppies hießen die, Yuppies. So eine kleine Erdbeerschnäpse konntest du dann mal trinken.
Also am Anfang war ich wirklich nur die, die da stand und herzlich willkommen bei Halle Pizza. Und dann musste ich in den Puff liefern.
Wirklich?
Ja.
Wir sprechen mit Finch über Erdbeerschnäpse in Fürstenwalde oder mit Stachel über die Influencer-Fahrschule in Gera. Hier bei OKF hört ihr jede Woche Stories zwischen Plattenbau und Ponyhof.
OKF, Ortskontrollfahrt. Immer donnerstags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.